Dieser Podcast wird unterstützt mit Flatterspenden von Salucin, Chica, M-Hoch 2, Rocket Science, Heinzi Bösel, Thomas Rave, Kufex, www.wiefering.de und allen denjenigen, die anonym gespendet haben. Vielen Dank auch an alle diejenigen, die unseren Amazon Affiliate Button auf fortsetzungfolgt.net genutzt haben. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Medium Rare, so der Titel, kein Arbeitstitel, kein sonst was, der richtige Titel. Mit dabei wieder der Alex, die Annemarie und der Erik. Hallo.
Hallo.
Werden wir schon nicht mehr einzeln vorgestellt oder was?
Haben keine Zeit mehr. Komm, wir müssen
hallo, der Titel war nicht ganz richtig. Der hieß eigentlich Lunge, Medium Rare, bitte. Aua, die Aufregung halt. Lampenfieber. Verstehen wir schon irgendwo.
Das ist der Stress hier.
Krebs, bitte.
Wir haben wieder 4 Serien ausgesucht und zwar gibt es heute eine gewinnerbeste Serie aus Frankreich, Dein Wille geschehe, dann eine neue Sitcom mit Sarah Chalk, How to Live with Your Parents, nicht zu verwechseln mit How to Not to Live Your Life, naja, wisst schon, was ich meine, dann Hannibal und Zeit der Helden, dazu müssen wir sagen, die wurde uns zur Verfügung gestellt mit der Bitte, doch mal da reinzuschauen. Und da irgendwie sinngemäß drin stand, wer bisher seinen Serienhunger mit HBO oder BBC Erfolgsserien stillte, wird seine Freude an Zeit der Helden haben. Schauen wir mal.
Oh, den würde ich da schlagen erstmal.
Du kannst auch nicht jetzt schon sagen, dass dies vielleicht nicht ganz der Wahrheit entspricht. Also, natürlich, wie ihr uns kennt, wir haben wieder ein paar News. Eine News habe ich oder ein Newsline, nachdem über Kickstarter ja das neue Veronica Mars Filmchen da, was keiner gucken wird, finanziert und gesponsert wurde, hat Zach Braff sich gedacht, ja, nach Garden State wäre es da wieder mal an der Zeit, einen Independent-Film zu machen. Auch er hat, ja, ein Kickstart-Programm in die Wege geleitet. Ich habe heute gar nicht geguckt, hat einer von euch geguckt, wie weit er schon ist? Also gestern hat er am ersten Tag fast 1 Million zusammen gehabt. Wie ist es heute? Am zweiten Tag?
Ich guck mal kurz. Aktualisiert 1,5.
Also,
davon sind $60 von mir dabei.
Also das wird auch wieder so ein Ding werden. Und aber, da hat er auch gleich schon einen Artikel gepostet, was denn alles so drin ist mit dem Kritik und so. Ich habe das jemandem erzählt, der von Kickstarter null Ahnung hat und der auch Zach Braff nicht kannte. Aber seine Reaktion fand ich ganz interessant und hat, glaube ich, nicht ganz Unrecht. Also noch besser kann man einen Film nicht finanzieren als über solches Geld. Der sagt zwar auch, es steckt eine Tonne von seinem eigenen Geld drin, bezweifle ich mal, weil Garden State hatte auch noch ein Budget von 2 Millionen und Ebbelstückchen, also unter 3 Millionen. Aber was ist denn raffinierter als, ich gebe Sachen weg wie eine Kopie von einem Drehbuch als PDF oder eine Eintrittskarte oder eine Rolle als Film, sammelt dadurch eine ganze Menge Geld ein, aber ansonsten muss er den zu Zahlenden halt keinen Mehrwert geben. Das heißt also, ja, alles, doch, was dann an Gewinn... T-Shirts. Ach naja Gott, das kostet aber Peanuts. Also,
ja, aber nein, es gibt nein, auch nein. Greifbare Sachen.
Ja, aber alles eigentlich nur Tünnef, den man sich auch so kaufen könnte. Aber ich will ja auch nicht kritisieren, nein, soll er ja machen, ist ja vollkommen in Ordnung. Ich verstehe das
nicht. Hat dann kannst aber, du dir nicht so kaufen, steht extra drin.
Ach ja, Bullshit.
Das kriege ich nämlich auch.
Ja, ja, komm, vergiss es.
1,55 Millionen Grad.
Hat dann die Möglichkeit, ne, den kompletten Gewinn, ich vermute mal, dass der Cast weiter, dass Jim Parsons ist zum Beispiel mit dabei, die sind bestimmt am Gewinn beteiligt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die von einer Gage und Produktionskosten, dass die damit 2 Millionen hinkommen. Also insofern geht da noch ein bisschen Geld weg und sind
naja, der Vorwand. Naja, das sind ja auch alles Freunde, also ich denke mal, deren Gage wird jetzt auch nicht so mega hyper sein.
Naja, aber die werden doch nicht ihm danach den ganzen Reibach machen lassen. Also ich denke mal, dass das...
ich denke mal aber auch nicht, dass der Film dann letztendlich so erfolgreich wird. Also deshalb ja. Macht er ja sowas, weil es für sowas halt keine wirkliche Nische gibt oder keine große, ohne Abstriche machen zu müssen.
Garden State war am Ende auch relativ erfolgreich und hat eine Menge Kohle eingespielt. Aber wir werden sehen, spätestens in, sagen wir mal, 3 Jahren, ist der Film fertig. Erik, wolltest du sagen noch?
Nächstens, ja, September kommt er raus.
Ich komme nicht zu Wort heute. Ich wollte nur sagen, du hast halt als Schauspieler, gerade als Seriendarsteller, immer das Problem, dass du auf eine bestimmte Rolle festgelegt bist. Das Problem hat natürlich jetzt Jim Parsons, der ist halt einfach mal der Sheldon, ja, jeder kennt den als Sheldon, wenn der irgendwo ist, dann ist es der Sheldon. Und genau dasselbe Problem hat auch sein sein Kumpel da von Scrubs, der ist, wird so sehr damit assoziiert. Und da gibt es nichts Besseres, als wenn es jetzt einen coolen Independent-Film gibt, mit einer guten Story, wo die sich wirklich mal schauspielerisch von einer anderen Seite zeigen können. Da gibt es doch eigentlich nichts Besseres, dass sie sich mal ein bisschen bekannt machen als Charakterdarsteller oder sowas. Ansonsten werden die immer auf ihre Serienrolle festgelegt.
Das stimmt, wie gesagt, überhaupt kein Einwand. Ich wollte halt nur mal eine andere Sichtweise. Am Anfang dachte ich auch so, ja gut, ist ganz gut finanziert, aber ja, sag mal, der Beweggrund, dass er das alleinige Mitspracherecht haben will, das alleinige quasi den Final Cut haben will, ist sicherlich auch ein Grund, aber das ist nicht der gesamte Grund, weil wenn ich halt jemanden von außen nehme, der dann quasi als Venture Capital da die 2 Millionen reinsteckt, obwohl ich mich da auch als erstes gefragt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht 2 Millionen oder sagen wir mal 5 Millionen auf der hohen Kante hat, dafür ist er einfach schon zu berühmt, also warum diesen Umweg gehen, aber gut, ist halt billiges
ja,
Geld.
Ja, aber wenn er, selbst wenn er jetzt 5 Millionen auf der hohen Kante hat, was jetzt, was dann, und dann schickt er sein ganzes Geld rein, ich meine, wie du schon sagtest, er wird schon einiges von seinem eigenen da sowieso investieren. Aber was soll er dann machen? Dann hat er selber kein Geld mehr. Und also nur weil er bei Scrubs mitgespielt hat, ist er jetzt auch nicht so der Hyper-Duper-Millionär.
Ja, aber der hat ja mit Garden State Thing auch schon mal ein bisschen, naja, wie gesagt, wir wissen, die finanzielle Situation kennen wir nicht. Der, wie gesagt, der wird das Kickstart-Programm durchziehen und ja, wie gesagt, in 2 bis 3 Jahren gibt es dann den fertigen Film und du hast gerade gesagt, aber das kann mir nicht vorstellen, dass das so schnell.
Veronica Mars kommt schon nächsten März raus und für Wish I Was Here sind die Tickets für nächsten September datiert für die Screenings. Also.
Du hast ja bei diesem Crowdfunding hast du ja den Effekt, dass jeder, der irgendwie einen kleinen Beitrag gibt, und wenn es nur irgendwie $10 oder $20 sind, jeder, der das Projekt damit backt, der geht ja dann auch ins Kino. Das darfst du ja auch nicht vergessen.
Ja, das heißt, ist ja da so, kaufst, das war ja so ein bisschen die Kritik. Also ja, weißt du, gib Geld, dass der Film gemacht wird und gib dann nochmal Geld, dass, wie gesagt, ne, die Kinokarte, die DVD, kriegst du irgendwie, oder gab es da auch eine Option, dass du auch einen Film, also als DVD irgendwie bekommen hattest? Oder gab es da bloß diese tollen, unique T-Shirts und das, die Kopie vom Drehbuch und so? Oder gab es da auch noch...
Nee, also Film gab es nicht.
Und das war bei Veronica Mars,
also
war es
da
das so, ne?
Da hast du eine Kopie bekommen. Exklusive Screenings und sowas gab es da. Aber das fing dann irgendwie bei $100 an. Und da ich eh jetzt demnächst nicht nach L.A. komme, nach New York, da habe ich gedacht, okay, habe ich das nächst niedrigere genommen. Das war halt dieses Paket mit Drehbuch und mit quasi fast täglichen News. Also ich habe seitdem irgendwie jeden Tag News bekommen von ihm.
Ja, ich habe auch schon 5 Mails bekommen.
Genau, T-Shirt gibt's noch und da hat er extra geschrieben, das T-Shirt
total.
Aber jetzt mal ganz soft ist. Jetzt muss ich mal fragen, wo macht ihr denn jetzt nur
weil Garden State so ein genialer Film ist. Krempel haben wollt? Nee, weil Garden State ein absolut genialer Film ist und ich freue mich drauf, wenn es da irgendwie eine Fortsetzung oder irgendwie einen Film gibt, der irgendwie ähnlich geartet ist. Und wenn das halt die Möglichkeit ist, dass dieser Film gemacht wird, dann gebe ich da gerne irgendwie $60 beziehungsweise 70, weil man $10 extra geben musste. Also für so eine gute Sache schon. Bei Stromberg habe ich auch was gegeben.
Wann kommt der Film eigentlich raus?
Keine Ahnung.
Ich glaube im Herbst jetzt, ne, Erik? Ich meine, September oder sowas.
Ja. Können wir ja, wie gesagt, ist ja Serien angelehnt, vielleicht auch nochmal ins Programm aufnehmen. Gut, also das war's von mir mit kleinen Ausschweifungen zum Thema Zach Braff und Kickstarter. Wie gesagt, wenn ihr den Podcast hört, läuft das, glaube ich, noch. Meine Prognose ist, dass nächste Woche mindestens 4 Millionen schon eingesammelt wurden. Das heißt also, 2 Millionen will er haben, es mit... 2 Millionen überfinanziert ist. Schauen wir mal. Meine Prognose, könnt ihr in die Kommentare reinschreiben, wer es zuerst hört, wie viel es tatsächlich sind.
Wie viele hatte Veronica Mars am Ende,
Annemarie? 5,7, glaube ich.
Okay, dann wage ich mal eine Prognose, dass Garden State da ungefähr rankommt.
Ja, glaube ich auch. Also weil jetzt schon so viel reinkommt.
Ja, naja, aber es ist verrückt. Veronica hatte ja die 2 Millionen in 11 Stunden und das von Zack läuft jetzt schon über einen Tag. Und die sind noch nicht dran, obwohl ich am Anfang dachte, das haben sie jetzt hier mit einem Wimpernschlag, weil gerade auf Twitter, also da hat ja jeder Promi hat das irgendwie, Mensch, Leute, hier, guckt euch das an, wie toll das ist. Also Michael J. Fox und ja, schon die ganze Scrubs-Crew und also wirklich alle Schauspieler, die haben das promotet. Aaron Paul hat auch geschrieben, ich hoffe, er besetzt mich für irgendwas. Und dass es dann doch jetzt noch nicht mal 2 Millionen sind, wundert mich eigentlich.
Aber allein der Trailer, den die gemacht haben für das Kickstarter-Projekt, ist schon einfach geil. Also wenn der Film nur halb so viele sexy Peel hat, in Anführungszeichen, dann werde ich ihn auf alle Fälle auch mal gucken, weil das ist schon echt cool gemacht gewesen. Eine coole Idee. Kommen wir nun also zu den eigentlichen News und da wird Erik diesmal den Auftrag machen.
Ja, wir mögen ja alle Charlie Sheen.
Ja, das ist ein gewissen Grad.
News aus dem Gossip-Bereich, was ja eigentlich so der Annemarie ihr Thema ist. Und zwar zu der aktuellen Serie Anger Management sind jetzt Gerüchte aufgekommen, nachdem mehrere Schauspieler und Leute, die am Set waren, gesagt haben, dass der immer Prostituierte ans Set geliefert bekommt, die dann mit denen er dann in der Mittagspause verschwindet. Und hier, Zitat, die Besetzung und die Crew witzeln, dass, wenn es zwei oder mehr Mädels sind, die Mittagspause gern mal eine Stunde länger wird. Also es bleibt spannend, wie das Anger Management da noch weitergeht, wie lange sich die Produzenten das gefallen lassen. Mal gucken.
Ist das wirklich so? Ja. Ich meine, ich habe jetzt Anger Management, die erste Staffel hatte ich ja auch gesehen. Bei der zweiten war es schon nicht mehr so ganz mein Ding. Also ich habe das dann irgendwann aufgehört, fand es aber ganz nett. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der schon wieder so ein Scheiß da quasi macht. Aber na gut, man weiß es nicht.
Die Katze lässt das Mausen nicht.
Vermutlich, ja.
Ich habe noch ein cooles Interview gefunden auf digitalfernsehen.de. Den folge ich auch auf Twitter. Die haben eigentlich immer ganz gute News und die haben auch eine iPhone-App, die ist ganz nett. Da kriegt man halt ganz gut so die News von den Fernsehsendern selbst. Und da war ein Interview drin mit dem Sky-Programmchef Gary Davey. Und der hat ein bisschen was zu seinen Lieblingsserien gesagt und was er so von den aktuellen Serien hält. Ging es halt so um Game of Thrones und Walking Dead und alles sowas. Ist ein schönes Interview, auch mal aus der Sicht eines Senderchefs. Wir können es ja mal mit verlinken.
Genau, also findet ihr dann in den Shownotes sozusagen auf zum Blogbeitrag der aktuellen Folge.
Dann nur noch eine Sache, sofern mir nicht noch irgendwie mehr einfällt. Devious Maids. Annemarie, sagt dir das was?
Ja, eine Serie.
Genau, ist jetzt irgendwie so das neue Ding nach Desperate Housewives, soll es irgendwie kommen.
Es kommt doch jetzt im Frühjahr, also müsste jetzt kommen, oder?
Ja, also dieser Mark Cherry hat sich da diesem neuen Projekt zugewandt, Devious Maids, keine Ahnung, also da geht es wohl um 5 Haushälterinnen, die für wohlhabende Familien in Beverly Hills arbeiten und die haben halt untereinander, ja, sind die befreundet und die haben auch teilweise mit ihren Arbeitgebern irgendwelche Beziehungen am Laufen und das ist alles sehr verworren, so eine Vorstadtgeschichte. Spielt unter anderem Judy Reyes mit, die man von Scrubs kennt, Roslyn Sanchez von Without a Trace, Dania Ramirez von Entourage und Heroes und ja, die Anna Ortiz von Ugly Betty. Ja, wem es gefällt, also ich wollte es nochmal erwähnt haben.
Ach so, das war jetzt.
Kommt jetzt noch.
Ich dachte, als da kommt Vorankündigung jetzt noch irgendeine quasi
News dazu. Ja, das war's, Lars.
Na gut. Dann kommen wir zur ersten Serie des Podcasts und ich muss sagen, ich warne euch mal vor, ich werde einen schweren Stand gegen den Rest der Bagage hier haben. Ich habe es trotzdem ausgesucht, also mir hat es sehr gut gefallen, das nehme ich mal vorweg. Meiner Ansicht nach zu Recht als beste Serie aus Frankreich ausgezeichnet worden. Die Frage ist natürlich dann, werden die anderen wahrscheinlich dann mit gewisser Weise zurechtstellen, warum oder was sie sonst noch abzuliefern haben. Das Gute an dieser Serie, die ich jetzt vorstellen werde, sie gibt es bereits auf DVD. Der Titel ist Dein Wille geschehe.
Wie heißt es im Original?
Ja, wenn ich das jetzt auf Französisch aussprechen könnte, würde ich das dir sagen, aber ich kann es nicht, deswegen werde ich mich auch gar nicht daran versuchen. Hast du Französisch, Anne-Marie?
Wir können doch mal Erik fragen. Ich glaube, der.
Steht das irgendwo?
Ist der französische.
Kannst du jetzt so schnell nicht übersetzen?
Ja, dann reden
wir doch erst. Ainsi soin il, oder? Saint-Il, das wurde bestimmt gebunden, ne?
Ja, wie gesagt, ne? Ich hatte Französisch.
Soin-il. Keine Ahnung.
So, aber ich versuche jetzt mal die Serie so gut vorzustellen wie möglich, weil sie hat es verdient und egal, was der Rest nachher an Kritik sagt, die ist einfach mal nicht gerechtfertigt. Und ihr solltet ihr auf alle Fälle mal eine Chance geben. Alles beginnt in der Serie mit einem wunderschönen Herbsttag in Paris und man merkt sofort, das ist eine französische Serie. Ich mag französische Filme, ich mag französische Serien. Ich weiß nicht, die haben immer eine gewisse Ausstrahlung, die sonst nirgendwo auf der Welt zu finden sind. Es geht darum, ein Kapuzinerkloster. Ich weiß, hier werden die Ersten sagen, aber wartet ab. Es geht also um 5 junge Priesteranwärter, die in ein Priesterseminar gehen und das Kloster oder dieses Kapuzinerkloster, in dem quasi erstmal nur 4 junge neue Anwärter kommen, die unterschiedlicher eigentlich nicht sein können. Auf der einen Seite ist so ein, ja, so ein bisschen das Muttersöhnchen, das sich halt versucht abzunabeln. Dann ein, ja, ich weiß gar nicht, wie das in Frankreich heißt, so eine Art Pfadfinder, der aber auch den Glauben sucht. Dann einer, der aus einer relativ großen Familie kommt. Also wie auch immer, erstmal 4 Persönlichkeiten, die versuchen da an diesem Priesterseminar teilzunehmen, das immer wieder aufs Neue von Pater Etienne veranstaltet wird. Ein sehr kämpferischer, energischer Priester in Kurthosen, der sich aber schon früher als Arbeiterpriester und Kirchenreformer unendlich viele Feinde gemacht hat innerhalb der Kirche und trotzdem kompromisslos in seinem Glauben und der Umsetzung bleibt. Und er sucht quasi die Leute handverlesen aus und beschwert sich also auch so im ersten Teil der Serie, dass eben nur 4 Anwärter sind und er befürchtet, dass bald keiner mehr kommt und sich als katholische Priester ausbilden lassen wollen. Aber wie es so kommt, es gibt noch diesen ominösen 5., der wird gerade aus dem Gefängnis entlassen, hat sich überall auch eben auf so eine Priesterausbildung beworben, wird aber mehr oder weniger aufgrund seines Lebenslaufs abgelehnt, geht dann persönlich noch einmal hin und hält quasi dem Pfarrer oder dem Pater Etienne, der dann sagen will, nee, du kommst hier nicht rein, weil das aufgrund der Vorgeschichte dem Kapuzinerseminar und der katholischen Kirche nicht zuträglich wäre. Daraufhin hält José, der eben gerade aus dem Gefängnis entlassen worden ist, ihm vor, dass es überhaupt keinen Mut mehr seitens der Kirche gibt, die dort quasi auch so unbequeme Charaktere aufnehmen und im Glauben ausbilden wollen. Dass es selbst in der Bibel Beispiele gab, wie eben der Christenverfolger Saulus sich bekehren ließ und zum Apostel Paulus wurde und dass dies, wenn heute die Kirche noch darüber entscheiden könnte, ob derjenige zum Beispiel Priester oder Apostel werden soll, die Kirche dies aufgrund der Voreingenommenheit und dem Status der Kirche in der Welt nicht mehr machen würde. Und wie es kommt, es ist der Pilot, natürlich kommt er mit rein in dieses Priesterseminar, was aber wiederum gleich dazu führt, dass man sieht, wie dieses Kapuzinerkloster doch an allem Nötigen mangelt. Also es gibt ein Loch im Dach und da wird nicht unmittelbar geflickt und gemacht, sondern da wird erstmal nur abgedeckt und diese Einweihungsfeier, oder wie man das sagt, also diese Prozession, dass diese neuen Anwärter quasi in dieses Amt aufgenommen werden, steht kurz bevor. Also muss er zum Vorsitzenden der Bischofskonferenz gehen, Kardinal Roman. Da merkt man aber auch so, dass er dann doch eher weltlich eingerichtet ist, dass da eigentlich gerade kein Geld dafür da ist, weil er seinen Wahlkampf in Anführungszeichen erstmal hier propagieren muss. Und das finde ich schon wieder sehr bedenklich, dass dann irgendwie doch dem Vorrang gegeben wird, als quasi diesem Wohl dieser Anstalt zugute zu tun. Das wird auch deutlich im äußeren Erscheinungsbild dieser beiden Persönlichkeiten. Auf der einen Seite Pater Etienne, der in einfachen Kurthosen auftritt, wohingegen der Kardinal in einem sehr teuren, edlen, luxuriösen Gewand erscheint, wo man eher so direkt eine Abneigung gegen diese Person entwickelt als besonderes Vertrauen, eine besondere Zuneigung. Und man merkt einfach so, die ganze Zeit ist es halt eine sehr ruhige Erzählweise. Auf der einen Seite gibt es auch die ehemaligen, oder ja nicht ehemaligen, die etwas älteren Semester quasi, die da schon sind, dass es auf der einen Seite nicht so ernst genommen wird, also dass es da schon auch mal Partys gibt, wo Alkohol fließt, wo einfach das Leben genommen wird, also nicht das Leben genommen wird, sondern das Leben genossen wird und die Priesteranwärter eigentlich von der Sache her alles andere als weltfremd sind. Und das ist eigentlich so diese Entwicklung. Also du hast diese 5 unterschiedlichen Charaktere, wo dann gleich am Anfang einer so ein bisschen auserkoren wird, denn der Pfadfinder, der sagt, ja, nimm's ein bisschen leichter, also wo er ein bisschen verarscht wird und das findet er überhaupt nicht gut. Und das ist so der Punkt, wo ich mir sage, der einen Seite ruhig erzählt, die schöne Landschaft, du siehst manchmal so einen Blick auf Paris, du siehst die Umgebung und auf der anderen Seite trotzdem dieses nüchterne, ruhig erzählte Geschichte, Handlung, man könnte sagen eine wertfreie Beobachtung der Religion, wie die sich quasi hinter diesen Kirchenmauern entwickelt, wie sie sich versucht weiterzuentwickeln, wie sie mit der weltlichen Abneigung zu kämpfen hat auf der einen Seite, aber auch wieder attraktiv für den eigenen Nachwuchs sein möchte. Wie es dazu kam, warum sie da hingekommen sind, was die Beweggründe sind, warum man in so ein Priester-Amtsanwärter-Seminar geht, das ist für mich so, was macht so diesen Reiz aus dieser ganzen Serie? Also komischerweise, trotzdem, dass es so ein kirchlich angehauchtes Thema hat, wo für mich auf den ersten Blick eher so die Vermutung nahe lag, ja, es könnte eher doch ein bisschen langatmig sein, ist es für mich überhaupt nicht gewesen, sondern gerade dieses, ich erzähle das ruhig und ich beleuchte es an allen Seiten und es ist jetzt nicht irgendwie so ein ich bekehre dich Serie, sondern wirklich mit all deinen Problemen, die so ein Priesteranwärter hat, wird halt aufgezeigt, wie kommt es dazu, warum treffen sich ja 5 Leute oder entscheiden 5 junge Leute dazu, eben dort zu leben und enthaltsam zu sein. Die ganze Zeit ist auch im Prinzip nur eine Nonne, glaube ich, in dem Kloster. Also es ist auch wirklich so ein eine typische Männerwelt, die da ist. Auf der einen Seite, wie gesagt, dieses junge, neue Material, in Anführungszeichen, das reinkommt. Auf der anderen Seite halt auch die alten Priester, die da schon sind, die alten, die auf der einen Seite auf ihren Traditionen festhalten wollen, auf der anderen Seite aber aufgeklärt sein wollen. Das macht so einen gewissen Reiz aus der Serie. Man könnte sogar sagen, da kommen gewisse Aspekte der Dornenvögel auch wieder zum Tragen. Jetzt war auch eine etwas ältere Serie schon, aber in dem Moment, unser Pfadfinder verlässt quasi seine Pfadfindergruppe und am Rande, beziehungsweise die neue Pfadfinderleiterin steht dann weinend da und ihn scheint es im ersten Moment überhaupt nicht zu berühren, dass nun eine Frau ihn als mehr sieht als nur diesen potenziellen neuen Priesteranwärter und dann einfach ganz kühl sagt, du bist ein ganz tolles Mädchen, Fabienne, ich bin sicher, du wirst schon den richtigen Mann finden. Werden wir sehen, wie sich's entwickelt, was dort unter Umständen vielleicht noch zutage kommt. Dann wiederum kann ich aber auch verstehen, dass es vielleicht von der Materie her nicht unbedingt jedermanns Geschmack ist und deswegen werde ich erstmal Ann-Marie fragen. Ann-Marie, wie hat's dir denn gefallen vom Setting her?
Vom Setting? Oder gleich die ganze Serie. Also mir hat es überhaupt nicht gefallen. Liegt aber auch daran, dass mich Serien oder thematischer Bezug zur Kirche und dieses, das alles überhaupt nicht interessiert. Und ich bin da, vielleicht bin ich da auch sehr egoistisch, wenn ich sage, nein, ich will gar nicht wissen, was da passiert. Ich habe mir jetzt die ganze Folge angeguckt und ich fand die Anwärter da, die waren für mich alle gleich, also ich habe da nichts, ich habe da keine Sympathien empfunden, nichts.
Aber die sind doch überhaupt nicht gleich. Ich finde, das fand ich gerade diesen Reiz. Also du hast halt...
Nein, nicht vom Charakter her, aber auch optisch war da überhaupt nichts. Ich bin doch dann so, ich kann doch dann am Anfang von neuen Serien die Leute immer nicht auseinanderhalten und dann war das allgemein so irgendwie so düster und keine Farben und nichts und das sah mir irgendwie alles total nichtssagend aus. Mir hat es überhaupt nicht gefallen. Ich kann vielleicht schon verstehen, dass es dich reizt. Das, wie gesagt, es hat vielleicht einen gewissen Reiz, aber ich als beste französische Serie nun nicht unbedingt. Da könnte ich mir eigentlich schon vorstellen, dass es da noch Besseres gibt. Aber wer dem ganzen Thema offen gegenübersteht und nicht so wie ich, die sagt, ach Kirche und das, dieses Ganze drumherum und dann hier mit den Kardinälen oder was da war, wenn sie sich gegenseitig so, es geht dann irgendwie um Termine machen und das ist sich selber da so ein bisschen in den Vordergrund spielen, es war halt überhaupt nichts für mich. Da leider nein.
Das fand ich aber, wie gesagt, das fand ich gerade so toll, dass das auf der einen Seite thematisiert wird, weil du glaubst halt irgendwie immer, dass die in so einem kirchlichen Amt sind, auch entsprechend über allen Dingen erhaben sind, quasi immer dem Nächsten zuliebe irgendwas machen und dann siehst du halt, dass die doch mehr so, ja, wie Politiker handeln und überhaupt nicht in der Lage sind, sagen wir mal, ihre eigenen Interessen zurückzustellen und quasi alle anderen den Vorrang zu lassen und das war gerade so ein Punkt, der mich unheimlich gereizt hat und auch eben diese unterschiedlichen Charaktere, die für mich so, also sehr facettenreich sind. Es sind halt 5 Charaktere. Du hast halt, ich sage immer die Namen, das wird jetzt mal nicht viel bringen, aber Emmanuel, der hat Probleme aus seiner Vergangenheit. Das ist der, sagen wir mal, der Dunkelhäutige. Dann hast du einen, der so, ja, von dem weißt du da auch nicht, warum er eigentlich da ist, weil sein Vater ist ein erfolgreicher Unternehmer. Raphael, der will dann unbedingt eben dieses Seminar teilnehmen. Dann hast du eben diesen, da kannst du schon verstehen, warum er es macht, diesen Pfadfinder, Jan oder wie der heißt, der, wo du siehst, der ist halt irgendwie überhaupt nicht, ja, wie soll ich sagen, also im Leben verankert, der sucht halt irgendwie einen Halt in der Kirche, da kannst du gut nachvollziehen, warum er das macht. Dann hast du den, ich vorhin schon angesprochen hatte, der aus dem Gefängnis gerade rauskam, der wurde zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt wegen einem Mord und ist nun wieder draußen, ist halt auch dieses klassische Bild der Bibel, ne, vom Sünder zum Heiligen. Passt gut, finde ich toll, dass dem die Möglichkeit gegeben haben. Und dann hast du Guillaume, der extrem Probleme mit seiner Mutter hat, die dann auch in der Serie nochmal so auftaucht, die so trinkt, Alkoholikerin ist und irgendwie permanent über irgendeinen Keller anschleppt. Und das ist für mich so ein wirklich schönes Setting, was irgendwie die Sache halt irgendwie abrundet. Alex, dir hat es ja auch nicht besonders gut gefallen, oder?
Oh, ist ja unglaublich langweilig, das Ding. Ich habe mich da... Also das war gequält, ist jetzt zu viel gesagt, gequält habe ich mich ja später bei einer anderen Serie. Aber ich habe immer gedacht, Mensch, jetzt muss doch mal irgendwas Spannendes und es muss doch mal irgendeiner erschossen werden oder es muss doch mal irgendein Raumschiff landen oder mal irgendwas passieren. Aber da ist aber nichts, ja, da ist aber nichts passiert. Und ich muss auch sagen, also muss ich der Annemarie leider recht geben, diese vier oder fünf Schluffis da, die waren alle irgendwo gleich, auch wenn die vielleicht später irgendwann mal alle ihre eigenen Probleme haben, aber alle so schluffig angezogen und alle langweilig und eigentlich ist es mir auch egal, was mit denen ist, die treten da ein und dann noch alle so ein bisschen klischeehaft, dass die Jungen, die Neuen denken, das ist alles so ganz streng und alles ganz nach Regel dort und dann trinken die aber trotzdem da bei der Party da irgendwie Alkohol und feiern und können sich da irgendwie gehen lassen. Und auch so vom Setting her, ja, es ist halt schönes Frankreich, mein Gott, wie bei mir vor der Haustür ist es auch schön, da kann ich auch wieder aus dem Fenster gucken, da ist es genauso schön jetzt im Frühling. Also sorry, also schön, dass es dir gefällt ja auch hier Lost Girl und sowas, aber für mich hat das absolut gar nichts. Also ich habe mich da wirklich, also nicht vom Abschalten war ich nicht, aber unglaublich unspannend und man will überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht. Und ich weiß dann, du hast bestimmt mehr geschaut als wir. Wenn da nicht irgendwie mal einer abgeknallt wird oder sowas, dann weiß ich auch nicht, wie das Spannung aufbauen soll.
Naja,
Hat von mir
darum
auch.
geht es ja in der Serie nicht. Also ich glaube, es geht nicht
Ja.
unbedingt um Spannung, sondern es geht wirklich um Charakterentwicklung. Wie stehen junge Leute eigentlich dann zur Kirche und warum bewegt die überhaupt in der Zeit halt noch eben so ein Priester-Anwärter-Seminar zu machen? Na gut, also, ihr seht, die Serie wird es ein bisschen schwer haben. Ich persönlich bin begeistert davon. Vielleicht findet ihr die bei euch in der Videothek und könnt da mal irgendwie reingucken. Ich kann die Kritik verstehen, ne? Wie gesagt, wenn das schon die beste Serie in Frankreich ist, dann will man eigentlich nach eurer Meinung den Rest nicht sehen.
Da lobe ich mir die alten Zeiten mit Louis de Funès. Das war mir noch klasse, hat Witz gehabt. Ja, da
Ja
kam
gut,
auch
aber
mal
das war,
Alien
es ist ja auch mehr ein Drama,
runter.
eine Dramaserie. Da geht es ja nicht um Humor und
Nö,
geht nicht um
aber
Tod
kann man ja mal anbringen, dass
sondern
das
so
damals
dieses
schon.
Vatikan-Verschwörung und ja, so Intrigen und das finde ich schon nicht schlecht. Na gut, aber kommen wir zur zweiten Serie des Abends und machen es da ein bisschen leichter, ein bisschen fluffiger. Mit meiner Lieblingsschauspielerin, How to Live with Your Parents, Anne-Marie. Wir hatten uns drauf gefreut. Also bis jetzt war ja immer so, wenn Sarah Chalke dabei war, war die Nebencharaktere eigentlich die interessanteren. Wie sieht es denn bei der Serie aus? Du kannst uns ja mal kurz vorstellen, worum es da eigentlich geht und ob die uns in einem Ofen vorreißen können oder holen können.
Sie hat uns auf jeden Fall schon mal vorgeholt, um genau zu lesen, um den Titel genau zu lesen. How to Live with Your Parents for the Rest of Your Life. Also da, wenn du das schon mal geschafft hast, hast du ja schon die halbe Folge geguckt. Also sehr unglücklicher Titel und er sagt eigentlich auch schon alles. Also wir haben Sarah Chalke, spielt die Polly, Anfang 30, hat eine kleine Tochter, war bis jetzt quasi verheiratet auch mit dem Vater der Tochter, haben sich jetzt scheiden lassen und irgendwie durch die Wirtschaftskrise und alles dumm und alles unglücklich gelaufen, ist sie halt finanziell irgendwie am Boden und ein einziger Ausweg ist dann doch irgendwie zu ihren Eltern zurückzukommen. Das macht sie natürlich nicht freudestrahlend, sondern natürlich auch zähneknirschend. Aber ehe sie mit ihrer Tochter im Auto schlafen muss, geht sie dann doch zu ihren Eltern. Die sind auch nicht wirklich begeistert. Also die mögen ihre Tochter und ihre Enkelin natürlich, aber die sind jetzt in einem Alter, wo, also das sind sehr, sehr freilebende Geister und die scheren sich nicht so um
Die wirken ja
andere
so ein
und
bisschen wie
würden.
Hippies eigentlich, oder? Also so ein
Ja,
bisschen
schon,
moderne
ja.
Hippies.
Und würden halt, also naja, würden schon lieber alleine wohnen, aber naja, komm, ist halt die Tochter und so, was willst du machen, ne? Kannst du ja auch nicht auf der Straße lassen. Nehmen die also bei sich auf. Ja, das ist also quasi schon, ja. Und sie versucht jetzt, es ist eine Comedy-Serie und sie versucht jetzt damit klarzukommen, als 32-Jährige oder ich weiß nicht, wie alt sie sein soll, bei ihren Eltern zu wohnen, die irgendwie eine ganz andere Vorstellung vom Leben haben, die nicht verstehen, dass die Enkeltochter dann morgens ihr Frühstück braucht und abends pünktlich ins Bett muss, halt solche Sachen. Nebenbei jobbt sie in einem, ach Gott, was ist das überhaupt für ein Laden? Also gibt es
So eine
irgendwelche
Art Starbucks.
Fruchtshakes? Ja, aber ich glaube mit Früchten, oder? Also weil auf jeden Fall gibt
Das
es
ist ein
Getränke.
Smoothie-Laden. Da werden
Ein
Smoothies
Smoothie-Laden,
ausgeschenkt.
genau.
Wie
Ja,
hieß das
da
Ding
arbeitet
bei
sie.
Chuck? So ein Ding hier, so ein Joghurt oder irgend so.
Ist jetzt bestimmt auch verdeckte Ermittlerin. Dort arbeitet sie eben, hat dort zwei Arbeitskollegen, das sind dann quasi dort ihre zwei Leute, mit denen sie sich dort unterhält. Die lernen wir dann auch Stück für Stück kennen. Und außerdem gibt es natürlich eben noch besagten Ex-Mann, der irgendwie trotzdem ständig in ihrem Leben ist, obwohl sie sich ja getrennt haben. Und wir merken dann, die zwei haben zusammen eigentlich schon ganz gut funktioniert, aber er ist eben auch so ein Schludrian, der sein Leben auch nicht wirklich auf der Reihe hat. Also er ist schon netter und alles und er liebt auch seine Tochter natürlich, aber er kriegt es halt überhaupt nicht gebacken, da irgendwie mal mit Mitte 30, keine Ahnung.
Beide Beine auf den Boden zu bekommen. Der ist ja so
Genau.
ein Hans, guck in die Luft, lebt in den Tag.
Ja.
Also eigentlich auch so ein typischer Hippie. Deswegen müssten die Eltern und die eigentlich prima zusammenpassen. Aber.
Ja, also irgendwie so von wegen schafft's halt nicht mal zwei gleiche Socken anzuziehen, ne? Sowas, so könnt ihr euch den vorstellen. Und er ist aber trotzdem immer da, erstens natürlich wegen der Tochter und zweitens, ja, die waren ja jetzt doch schon ein Stück zusammen und wenn sie dann doch mal Hilfe braucht, ist er eben da und da ist natürlich schon abzusehen, irgendwann funkt's dann wieder zwischen den beiden unwillkürlich oder auf jeden Fall, dass die beiden noch als Love Interest miteinander funktionieren. Ja, das ist eigentlich schon so die Story und es passieren halt jede Folge lustige oder nur halblustige Sachen, über die man schmunzeln oder lachen kann. Sie hat zum Beispiel irgendwann mal ein Date, dem aus ihrer Schulzeit und da erzählt sie eben, dass sie was ganz anderes jetzt macht, total famous ist. Und am Ende kommt natürlich raus, dass sie gelogen hat. Oh, und er mag sie aber trotzdem. Oh, also Comedy-Serie wird da überhaupt nicht neu erfunden. Vielleicht noch ganz kurz. Wie gesagt, Sarah Chalke spielt die Hauptrolle. Die Eltern werden gespielt von Elizabeth Perkins, die wir aus Weeds kennen sollten. Ja, ihr guckt das ja nicht, sorry. Die ich persönlich ganz fantastisch finde, also sowohl in Weeds als auch hier. Also sie hat schon immer so einen kecken Spruch auf der Lippe und ist halt mit ihrem Mann zusammen, ja, wie du schon sagst, sehr hippiesk
Aber den
und
Stiefvater kennen wir
ausgeflippt.
auch, Ann-Marie, und zwar
Ja,
woher?
hier, Everybody Loves Raymond.
Genau.
Also kenne ich ihn jetzt.
Genau, da hätte ich
Also
ihn auch hergekannt.
der Brad Garrett. Also die zwei, die passen auch echt gut. Also da muss ich sagen, hat das Casting super funktioniert. Die zwei funktionieren jedenfalls in meinen Augen ganz gut zusammen. Ja, es ist halt eine Comedy-Serie, die jetzt ab und zu mal zum Schmunzeln einlädt. Es sind auch wirklich hier und da ein echt guter Spruch, wo ich mich echt drüber gefreut habe, dass auch sowas, weil ich wünsche es ja eigentlich Sarah Chalke, dass sie dann doch mal Erfolg wieder hat. Aber irgendwie, also vom Papa holt es mich jetzt ohne. Ich habe jetzt drei Folgen gesehen. Das war es jetzt auch. Also mehr gucke ich davon auch nicht, weil es jetzt einfach, es ist halt nichts Besonderes. Und der Titel nervt mich außerdem. Und ja, ich gebe der Serie jetzt auch nicht. Läuft auf ABC, ist eine normale Comedy-Serie, 20 Minuten. Ja,
Aber von den
ist jetzt.
Ratings direkt hinter Modern Family, also zumindest auf ABC, wird erstmal nur 13 Episoden geben, ist also auch wieder so eine ja, Mid-Season-Serie sozusagen. Ich glaube auch nicht, dass die großartig verlängert wird, weil auch hier wieder mein Problem, gut, ich mag Sarah Chalke nicht besonders, aber da sind wieder alles drumherum ist interessanter als sie. Und erschreckend war auch die eine Szene, wo die, ich glaube, in der dritten Episode oder so, wo die diesen Marathon oder wo die laufen ging für irgend so eine gute Vereinigung, wo du die so gesehen hast, die ist ja in Person extrem dürr und abgemagert, die gute Frau, oder? Also besonders attraktiv ist die ausgezogen, nicht unbedingt.
Ja, schon. Also da habe ich auch gedacht, die war doch mal gesund. Also die war schon immer sehr dünn, auch bei Scrubs eigentlich. Aber stimmt, bei dem Marathon habe ich das glaube auch gedacht. Die sieht aber nicht gesund aus. Also, naja.
Erik, du hast es auch gesehen, du magst Sarah Chalke, was sagst du dazu?
Ja, ihr habt das eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Das ist eine nette Serie, was mich ein bisschen gestört hat. Weshalb ich sie nicht irgendwie gut oder sehr gut finde, ist ganz einfach, dass sie irgendwie so ein bisschen inkonsequent ist, die Serie, sowohl beim Drehbuch als auch bei der Personenzeichnung. Das schwankt halt so extrem stark hin und her zwischen den Problemen, die eigentlich da sind, also alleinerziehende Mutter und geschieden und ja, muss wieder bei den Eltern rein und zum anderen halt so irgendwelche Slapstick-Einlagen, die wirklich so, ja, teilweise total sinnlos und mit so ein bisschen Fremdschämen-Anteil auch waren. Aber dann gab es auch wieder wirklich sehr, sehr nette Figuren und sehr schön gezeichnete Figuren, wie zum Beispiel da den Vater, den fand ich eigentlich ganz cool da. Die Beziehung zwischen ihrem Vater und ihrer Mutter da, die irgendwie so Althippies sind und dann war fast so ein bisschen wie bei Meet the Parents, so die Eltern. Und da kommen wir auch gleich zu dem Punkt, das war wirklich sehr, sehr viel so abgeguckt. Also der Bereich war gerade so von Meet the Parents abgeguckt. Dann gab es so andere Bereiche, die kamen ja auch irgendwie bekannt vor. Es war halt nichts, wo ich gesagt hätte, Mensch, das war jetzt mal eine coole Idee, so richtig, so, Also so wahnsinnig toll hat es mich nicht vom Hocker gerissen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die Sarah Chalke irgendwie einen Hit landet, aber das wird es bestimmt nicht.
Ganz kurz noch, was mir gerade noch einfällt, auch zur Kritik. Zumindest in den ersten beiden Folgen ist es mir sehr aufgefallen, die machen dann immer so, also es gibt sowieso ein Voice-Over von Sarah Chalk, also so, dass man dann wirklich alles versteht und so, dass man jetzt nicht, wenn jemand Gefühle hat, dass die nicht großartig dargestellt werden müssen, sondern dass die uns das alles erzählt. Und dann gibt es immer noch Einblendungen, also da wird dann so wie drauf geschrieben auf das Bild, ein Pfeil, ja hier, das ist ihre Kollegin, da wird nochmal der Name geschrieben und also an ganz vielen Gelegenheiten wird dann mitten in die Serie gekritzelt und so, dass dann der letzte Dumme quasi versteht, was da jetzt ist und total, also schon sehr sinnlos. Also das hat mich auch ein bisschen geärgert. Ich sag mal, wenn man das clever und irgendwie anders, als man es vielleicht sonst kennen würde, eingesetzt hätte, da hätte ich vielleicht gesagt, ja, yeah, cool, aber das war auch so. Warum schreibt ihr das jetzt noch? Ich weiß das doch, wer das ist oder was da gerade passiert ist. Fand ich blöd.
Was ich auch ein bisschen seltsam fand oder nicht so besonders clever gelöst ist, solange die alleine lebt, sieht die ziemlich verranzt und runtergekommen aus. Und plötzlich, als sie bei ihren Eltern lebt, die eigentlich aber auch nichts machen für die Tochter, sieht sie wieder total gestylt und zurechtgemacht aus. Weiß ich nicht, ob das nur die Eröffnungsszene war, weil es im Regen stand und sie war ein bisschen runtergekommen oder warum sie auf einmal dann wieder so besser dasteht. Ja, keine Ahnung. Aber wie du schon gesagt hast, ich gucke vielleicht noch mal ein bisschen weiter, aber es ist so richtig, der Reiser ist es einfach nicht. Alex als Oberserienbeauftragter, bei dir hat es 100% gepunktet im Negativbereich.
Ja, ach mein Gott, das ist auch dieselbe Richtung wie alle meine Vorredner. Es ist so, nice to have, aber muss nicht wirklich sein. Ganz lustig, immer geschmunzelt, aber ich gucke da jetzt auch nicht weiter. Also, bringt mich jetzt nicht weiter und es interessiert auch nicht wirklich, wie es jetzt da weitergeht. Ich finde, einzigste, wen ich ganz cool finde, ist der Vater von ihr. Der fand ich schon bei Raymond ganz lustig. Der hat doch immer so ein bisschen eine Schluffi-Einstellung, so ein bisschen langsam und gemächlich und witzig dabei. Der ist ganz cool, aber alle anderen eher so 0815, langweilig und wer sowas mag, dem gefällt was. Wahrscheinlich schöner Satz von mir, ne? Aber mir gefällt es nicht, deswegen gucke ich auch nicht weiter und kein Daumen nach unten, kein Daumen nach oben, so neutrale Wertung von mir.
Gut, dann war's das. Kommen wir zur nächsten Serie und ich sag mal nicht zu viel, das ist schon das Highlight des Podcasts, denn das ist Hannibal, die, so stand es glaube ich in der allgemeinen Serienbeschreibung, etwas vor dem Buch von Harrison.
Thomas Harrison. Ja. Lass es doch einfach den erzählen, der jetzt dran ist, dann ist doch alles.
Also, du, so. Alex, dann sag uns mal, warum es
Hannibal geht. Ist nämlich die Vorgeschichte vom A-Team und da wird erklärt, wie der Hannibal zum A-Team kommt. Nee, ist ein Witz gewesen bei mir, das habt ihr alle gemerkt. Hannibal ist die Vorgeschichte vom guten alten Dr. Hannibal Lecter. Die Geschichte oder die Romanvorlage vom Thomas Harris. Gibt es ja auch, meine ich, Eric, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, 3 Filme mittlerweile von der ganzen Geschichte oder 4 sogar. Auf jeden Fall die Vorgeschichte wird erzählt, wie der Hannibal Lecter, nicht so dem, was er ist, weil das ist er eigentlich schon in der Serie, aber wie er halt schlimmer wird, sage ich mal auf gut Deutsch. Ich fange mal von vorne an. Also wie gesagt, wir lernen im Piloten kennen einen Mentalist, auf gut Deutsch gesagt, einen FBI-Agenten, der wieder in Dienst geholt wird, der übersinnliche Fähigkeiten hat, der so sich in die Seele oder in den Kopf eines Mörders hineinversetzen kann und dann genau nachvollziehen kann, wie ein Mord oder ein Mord, sage ich mal, abgelaufen ist und dadurch wieder zurück in den FBI-Dienst geholt wird, um einen Fall zu bearbeiten. Das Ganze wird immer sehr detailliert und blutig dargestellt. Sprich, wer da keine starken Nerven hat und kein Blut sehen kann, ist da auch nicht so ganz richtig bei der Serie. Aber das wird doch in einem ganz guten Setting alles dargestellt. Wie gesagt, dieser FBI-Agent nennt sich Will Graham in der Serie. Wird halt wieder hinzugezogen zu einem Fall, ist da halt am Ermitteln so herum und sein Chef denkt sich, Mensch, der Chef wird übrigens gespielt von Lawrence Fishburne, den wir aus Matrix kennen, ganz guter Schauspieler, sehr ich kann das Wort jetzt nicht
karamellisiert, aussprechen. Charismatisch.
Karamellisiert, genau. Guter Schauspieler, spielt halt den Chef von dem FBI-Agenten, von dem Special-Agenten und sagt sich dann eines Tages, dass er halt noch einen Co-Ermittler benötigt, kein FBI-Agent, sondern einen Psychologen. Und wie der Zufall so will, wird dann halt dafür der gute Dr. Hannibal Lecter hinzugeholt als Nebenermittler. Der hat halt momentan eine Praxis als Psychologe, eine sehr schöne Praxis. Und dann machen sich halt die beiden eher gezwungenermaßen, weil so richtig gut miteinander können die halt nicht, auf Ermittlungstour. Der Fall, will ich gar nicht so viel zu erzählen zum Fall, wird am Ende dann auch gelöst. Und was aber so in der ersten Folge schon so langsam herauskommt, ist, dass der Hannibal Lecter halt auch Dreck am Stecken hat. Das heißt, man lernt halt in der ersten im Piloten schon kennen oder man erfährt schon, dass der halt auch Menschen umbringt und diese dann genüsslich ausweitet und sich dann in einer Top-Küche herrlich zubereitet. Deswegen auch der Name der unserer heutigen Folge heute. Da wird also dann schon sehr detailliert gezeigt, wie er dann halt seine Opfer zum Teil verspeist. Grobe Einschätzung von mir, eine der Serien des Jahres, die beste Serie des Jahres. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster hinaus. Warum sage ich das? Zum einen finde ich, ist das Setting enorm gut. Das heißt, es spielt ja so in den, ich müsste lügen, aber so in den 80er Jahren. Haben alle diese 80er Jahre Klamotten an, Anzüge und so. Das Styling ist alles so auf dem Niveau. Das Setting ist extrem gut. Die so Kameraführung, Licht, Schatten in der Serie sind enorm gut hergestellt. Und nicht zu Schluss, wie sagt man?
Last but not
least. Ja, auch das vielleicht, ist die Besetzung des Hannibal Lecter so enorm gut getroffen worden. Da, und zwar spielt der Norweger, meine ich, ist das. Der Mats der Mikkelsen, den Hannibal Lecter, den wir kennen aus James Bond. Da hat er den Bösewicht in Casino Royale gespielt. Und dieser Typ, ich habe den schon bei Casino Royale, wurde der schon gelobt ohne Ende und kann ich auch nur bestätigen. Das ist ein enorm guter Schauspieler ist, der diese Rolle dermaßen gut verkörpert und diesen Fiesling Hannibal Lecter enorm gut darstellen kann. Wo ich die Serie gesehen habe, also ich saß da wirklich da vor dem Fernseher und gesagt, enorm spannend, enorm gut, du willst sofort wissen, wie es weitergeht. Ging natürlich leider nicht, weil nur eine Folge draußen war. Was auch schwierig schön an der Serie war, ist, dass der Hannibal Lecter, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber den habe ich ja kaum verstanden. Der hat ja einen dänisch-englischen Akzent drauf. Da sitzt du manchmal da und sagst, was hat er jetzt gesagt? Also das war, aber hat eigentlich gut gepasst zu der Serie, weil er so wieder ein bisschen Mystik dann reingespielt hat und ein bisschen seinen eigenen Takt hatte. Dass er so genuschelt hat oder so undeutlich Englisch gesprochen hat. Aber das Ganze drumherum, Story, Spannungsbogen, Setting, Art und Weise des Drehs, Schauspieler, alles eine 10 von 10 von mir. Und ich freue mich dermaßen auf jede neue Folge, weil es wirklich enorm Spannung und enorm gut ist.
Dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Also mir gefällt die auch sehr gut, aber wahrscheinlich liegt es einfach auch an der Geschichte selbst von Thomas Harris. Der hat halt auch mit diesen ganzen, wie du glaube ich sagst, 4 Kinofilmen wirklich ein gutes Material abgeliefert. Und ich hatte meine Zweifel, wie das überhaupt umgesetzt werden kann als TV-Adaption. Ist aus meiner Sicht perfekt gelungen. Auch der Einstieg in die Serie war grandios, weil man ja am Anfang nicht so richtig weiß, wer nur eigentlich dieser Hannibal eigentlich ist. Gut, wenn man das Filmplakat dazu gesehen hat, dann hätte man drauf kommen können, dass es der erste Profiler in der Serie Hugh Dancy eigentlich nicht ist. Ann-Marie, den wir woher kennen?
Das ist der Mann von Claire Danes.
Jein, also aus der Serie The Big C spielt er einen, der in einer Staffel, der nachher auch
immer mitläuft. Ach ja, hier, den krebskranken Freund.
Genau.
Ja.
Am Anfang denkst du so, ja, ist er das nun, weil der ist auch so ein Profiler, der sich in diese ganzen Serienmörder oder Mörder an sich ein denken kann und dann läuft so die Zeit rückwärts und er sagt, das ist so und so und das ist auch sein Problem, dass er emotional zu sehr in die ganze Sache involviert ist und deswegen eigentlich für den Job nicht so der Richtige ist, weil er dann persönlich zu große Probleme bekommt. Und das wird versucht auch dann irgendwie, ihn nicht ganz so einzubinden und da kommt dann eben dieser Hannibal Lecter mit ins Spiel, der so quasi als forensischer Psychiater quasi das auch nochmal mit aufgreift. Und dann merkt man erst, okay, als er vorgestellt wird, ne, als Dr. Hannibal Lecter, wer das ist. Und aus diesem gewisserweise Katz-und-Maus-Spiel entwickelt sich ein sehr sympathisches Bild einer Serie, die ja wirklich, wie Alex gesagt hat, zu Begeisterung stürmen und hinreißen lässt. Also das könnte wirklich einer der Highlights des Jahres werden. Gibt aber auch in der ersten Staffel halt erstmal nur 13 Episoden, aber ich denke mal, das ist ein sicherer Kandidat dafür, dass es verlängert wird. Anne-Marie, wie sah es bei dir aus? Gleiches Bild von dieser Serie oder eher doch so ein bisschen anders?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch unschlüssig, wie das als Serie funktionieren könnte. Hab da vor einem Jahr drüber gelesen und dann auch gar keine Trailer, gar nichts weiter gesehen. Nur halt dieses coole Plakat mit eben Hannibal, wie er sich den Mund abwischt. Und also mich hat es sofort, also schon die ersten 10 Minuten da, wenn wir eben sehen, wie das bei Will Graham funktioniert, wie er sich in die Lage des Mörders, des vermeintlichen Mörders hineinversetzt. Und das ist so gut gemacht. Also vor allem, es ist eine NBC-Serie, ja. Es ist jetzt hier keine hochklassige HBO, wo du denkst, ja, okay, da stecken jetzt Trillionen Dollar drin. Sondern es ist in Anführungsstrichen nur NBC. Es ist so toll gemacht und also es werden Special Effects eingesetzt, aber überhaupt nicht im Übermaß. Also an den richtigen Stellen, dass es Spaß macht, dass es toll aussieht, dass es einen flasht, produziert. Oder also hier das Mastermind dahinter ist ja Brian Fuller, der auch schon Pushing Daisies gemacht hat. Und das erkennt man so ein bisschen, aber es ist halt was komplett anderes. Aber eben von der Freude daran, verschiedene Dinge einzusetzen, das sieht man schon. Ja, also mich, die Darsteller haben mich alle, die Story hat mich total, ich finde es spannend, ich finde es mystisch. Ich könnte mir quasi die Fingernägel abknauen, wenn ich es denn machen würde. Und ja, und Hugh Dancy sieht so gut aus. Ach, er sieht so gut aus, das ist ja so furchtbar. Und er spielt so einen kranken Menschen. Ja, es ist ganz toll. Also von mir auch 10 von 10. Ich bin komplett begeistert.
Du hast ja schon 3 Folgen oder du hast ja alle Folgen gesehen, also 3, glaube ich, die zum Zeitpunkt der Aufnahme verfügbar sind. Wie entwickelt sich das weiter? Also wird die Handlung der ersten Folge wieder aufgenommen und dann so weitergeführt? Das ist immer das gleiche Schema oder gibt es noch irgendwas anderes, also einen anderen roten Faden?
Naja, also es gibt schon eigentlich in jeder Folge ein Case of the Week, gibt's schon, aber da sind dann Will Graham und Crawford und Hannibal Lecter also immer involviert und das ist jetzt auch nicht so, dass das wirklich 90% der Folge einnimmt. Wir nehmen aus der ersten Folge schon einen großen roten Faden mit, der dann auch gut sichtbar ist und gut spannend und wir lernen noch neue Leute kennen, oder ich weiß gar nicht, ob wir die in der ersten Folge schon sehen. Ich glaube aber nicht. Die, wo wir wissen, die spielen jetzt noch eine ganz wichtige Rolle und die sind auch noch mit dabei. Und ja, also ist schon so. Wir haben einen roten Faden, einen sehr guten roten Faden und schon aber noch Case of the Week.
Erik, dein Kommentar zu Hannibal, der Serie?
Ey, es hat mich echt umgehauen. Es war richtig gut. Also vor allem auch diese Art, wie das aufgebaut ist, die Einführung der Person, das war halt verdammt gut gemacht. Ich habe dann gleich nachgeschaut, wer überhaupt dahinter steckt und im Gegensatz zu euch gucke ich jetzt nicht auf irgendwelche Produzenten, die irgendwie die Idee für das Ding haben, sondern ich gucke, wer da Regie geführt hat. Und Regie hat bei dem Pilotfilm David Slade geführt. Der hat den ziemlich guten Film Hard Candy gemacht, wo es um ein junges Mädchen geht, was an so einen Vergewaltiger gerät. Und er hat auch 30 Days of Night gemacht. Das ist jetzt kein überragender Film, aber trotzdem eine tolle, nette Geschichte erzählt. Er hat leider auch Eclipse bis zum Abendbrot gemacht, aber das verzeihe ich ihm mal, weil er 2 andere nette Filme gemacht hat. Und jetzt eben
Der hatte auch bei Awake mitgemacht.
Ja, der hat auch einen Pilotfilm gemacht, dazu wäre ich jetzt noch gekommen.
Entschuldigung.
kein Problem.
Schneid raus.
Nee, lass drin. Genau. Und da habe ich gedacht, boah, Wahnsinn. Und allein schon diese Introduction von unserer Hauptfigur, wie wir ihn kennenlernen, du weißt am Anfang nicht, hä, war er jetzt der Mörder? Und dann läuft das halt so rückwärts ab, so als wenn jemand so einen Videorekorder ganz langsam rückwärts ablaufen lässt oder sowas. Und dann siehst du plötzlich, wie er den Mord verübt und du weißt nicht, hä, was ist jetzt los? Ja, so ein übelster What-the-fuck-Moment, ne? Und dann siehst du erstmal, ach ja, okay, der hat halt so eine starke Empathie, dass er sich quasi in den Mörder reinversetzen kann und damit selbst in seinen Gedanken diesen Mord verübt. Und deswegen ist er hinterher dann auch jedes Mal so total fertig, weil ihn das natürlich auch mitnimmt. Ich muss sagen, der erste Film aus dieser Hannibal-Reihe ist ja Roter Drache. Ich denke mal, das ist so von der Stimmung her so ähnlich. Und ich hoffe mal, dass sie den Bogen schlagen, vielleicht noch nicht nach den 13 Folgen, die sie jetzt haben. Ich hoffe mal, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr kommt und dass sie dann richtig schön den Bogen schlagen können zu diesem ersten Film. Und es war verdammt gut und ich habe dann auch gleich die zweite Folge noch geschaut. Und diese ganzen Fälle, die dort passieren, die sind ja sowas von absurd. Also in dem zweiten, den Fall kann man ja nennen, also da ist ja jetzt kein Spoiler oder so, da sind halt dann die Leichen, die finden sie dann so im Wald und das ist alles total, total... ja, cool auch dargestellt, so von dem Set-Design, von dieser Fantasie derjenigen, die das Drehbuch geschrieben haben, dass sie das wirklich so umsetzen und dann auch so darstellen, dass es auch wirklich so echt aussieht, das Ganze. Also wirklich überragend. Bis hin zum Soundtrack, da ist bei vielen Szenen, ihr müsst mal drauf achten, ist so ein ganz, ganz tiefer Bass, der ist so knapp an der Hörbarkeitsschwelle. Da gibt es auch eine Bezeichnung für diesen tiefen Bass in einem Soundtrack, die Bezeichnung ist mir gerade entfallen, ist zum Beispiel bei dem französischen Film Irreversibel, ist dieser Bass auch drin. Er ist so knapp an der Hörschwelle, du hörst ihn gerade so, aber auch so halb nicht. Und das führt dazu, dass du einfach ein ganz unangenehmes Gefühl bekommst. Und das hat bei Irreversibel, bei dem Film dazu geführt, dass auch viele das Kino verlassen haben, die wussten gar nicht warum. Weil am Anfang ist noch gar nicht so viel Schlimmes passiert und war einfach so ein total unangenehmes Gefühl, da ist Leuten schlecht geworden. Und sowas haben die hier auch, also so eine sublimale Beeinflussung ja, über solchen Soundtrack. Ist aber echt gut.
Wenn ich hatte ein Interview gelesen, richtig verstanden habe, sollen die Bücher von Harris dann auch so aufgegriffen werden. Also es gibt so einen ganz, ganz groben, größeren Plot, der sagt, okay, also vor The Red Dragon, so die ersten zwei, dann soll das so in Red Dragon übergehen und dann die vierte Staffel, also ob es die jemals geben wird, wissen wir nicht, soll dann wieder quasi auf den Red Dragon aufbauen, quasi so in die Filme so mit rein adaptiert werden. Fände ich irgendwie interessant, weil wir wissen ja, der bleibt ja eine ganze Weile dort quasi vorhanden. Wie der natürlich in, wie hieß denn eigentlich dieser Film, den fand ich persönlich fast den besten mit, als der junge Hannibal im Zweiten Weltkrieg oder so, also geboren wurde quasi. Erik, das weißt du das zufällig?
Ja, es gab Roter Drache, dann gab es Schweigender Lämmer, dann gab es Hannibal und dann gab es ja noch den anderen hier.
Ich glaube, das ist der neueste auch gewesen.
Hannibal Rising oder Rising? So.
Ja, Hannibal Rising, ja. Genau. Also wie zum Beispiel der Film in dieses Seriensetting reinpasst, ist mir nicht so ganz klar, aber oh, na Gott.
Da wird doch die Vorgeschichte erzählt.
Wie, ja, also wie er als Kind quasi
was er da in Russland erlebt hat
und wie er dann überhaupt
im dazu Krieg, kam. Genau, wie es dazu kam, dass er überhaupt jetzt Menschenfleisch gerne isst, weil eben damals seine Familie weil das da passiert ist und seine Schwester war es, glaube ich, da musste er doch.
Ja, der hat die mitgegessen,
überleben. Dann, also, musste er doch was essen und das hat ihn doch so traumatisiert irgendwie und dadurch ist er dann dazu geworden. Aber na gut, wenn das in den Roten Drachen übergehen soll, dann sitzt ja dann Hannibal quasi schon in seiner Zelle mit seiner Maske vorm Mund. Ne?
Wir werden es sehen, also ich bin gespannt, weil das ist halt eine cool gemachte Sache bis jetzt.
Der Graham ist ja quasi am Anfang von Roter Drache ist der ja ausgestiegen und den haben sie ja dann erst wieder zurückgeholt. Ja. Übrigens, ich habe gelesen, dass Scully, Gillian Anderson, soll auch in der Serie auftauchen.
Als Gastrolle, ja. Das
hatte ich auch als Agent, gesehen. Ja.
War doch im ersten Piloten schon, im ersten Folge schon.
Habe ich die übersehen?
Ja, hast du.
Nee,
ich wüsste es auch nicht, dass sie dabei war. Aber wir werden es nochmal anschauen.
Ganz kurz noch, die Folgen haben alle, die Titel der Folgen sind alle ans Essen angelehnt. Also erste Folge ist Aperitif, dann
An French Amuse Cuisine, Bush. Du musst es schon.
Genau, ja, okay. Genau, French, also den Rest kann ich nicht aussprechen, was ich hier so, Sorbet gibt's noch, das könnte ich noch. Ja, also es Boutage, klingt alles.
Coquille, Entree.
Genau, klingt alles sehr lecker und heute 25.04., drei Folgen wurden bisher ausgestrahlt. Heute wäre in den USA eigentlich die vierte dran, die wird aber ausgelassen. Der hat NBC gesagt, die können wir nicht im Fernsehen zeigen, eben bezogen auf die Sachen, die in den USA in den letzten Wochen passiert sind. Und stattdessen gibt es die als Webisodes, kann man die sich im Internet, wo auf jeden Fall die US-Zuschauer auf der Homepage von NBC wohl Stück für Stück ansehen.
Ah, das ist ja
Und
bekloppt.
dann geht
Ja,
es
weil
einfach
manchmal
mit
die
der
echt ein.
fünften. Also das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Vor allem, das ist so eine Serie, das ist jetzt nicht CSI, wo du einfach mal eine Folge skippen kannst, wo es wirklich handlungsmäßig und charakterlich, wo du alles sehen musst. Und da einfach mal, vor allem gerade für die jetzt in Anführungsstrichen normalen Leute, die einfach nur Fernsehen gucken, die jetzt eben nicht so internetaffin sind, ja, wir lassen das jetzt einfach aus. Also verstehe ich nicht.
In der Folge soll es darum gehen, dass irgendwie so ein paar Kinder so am Rad drehen und irgendwelche Leute umbringen. Ja.
Trotzdem, ich finde es
Ja,
übertrieben, also es muss nicht sein.
ich wollte nur kurz sagen, jetzt zum Beispiel Revolution haben sie eher verschoben oder bei, ich glaube, Bones hatten sie irgendein Thema, was mit einer Bombe zu tun hatte. Das haben sie halt um eine Woche verschoben. Das ist ja irgendwie noch okay oder mit einer anderen Folge ausgetauscht. Aber so komplett weglassen, also, naja.
So oder so, das ist auf alle Fälle, müsst ihr unbedingt mal reingucken, wenn ihr an sich schon Hannibal mögt. Wer die Filme nicht mag, ich glaube, der muss in die Serie auch nicht reingucken. Ansonsten ein ganz tolles Ding.
Ich glaube, man muss nicht unbedingt Hannibal jetzt oder Schweigender Lämmer die Filme jetzt mögen, um diese Serie gut zu finden. Wer einfach so ein bisschen von der Art her vielleicht wie Mentalist oder sowas, wer sowas mag, aber auch mit ein paar expliziten Szenen von Leichen, also das muss man abkönnen, weil da kommt ja noch einiges. Also ich habe ja die zweite Folge jetzt schon gesehen und die ist nicht gerade für schwache Mägen da und das muss man schon abkönnen. Ein Satz noch ganz kurz zu Mads Mikkelsen. Ihr habt jetzt nur irgendwie Bezug genommen auf den James Bond Film. Der ist eigentlich viel bekannter durch ein paar richtig gute Filme, wie zum Beispiel Dänische Delikatessen. Ein extrem abgefahrener Film über so eine Fleischerei da in Dänemark, wo auch gern mal so ein bisschen Menschenfleisch verarbeitet wird. Absolut morbide, genialer Humor, lach dich kaputt. Ja, ich mag eigentlich solche Filme aus Skandinavien nicht, aber da habe ich mich echt kaputt gelacht. Pusher ist auch ein ziemlich guter Film, wo er mitspielt. Adams Äpfel fand ich auch ziemlich gut. Also ich habe irgendwie ziemlich viel mit dem gesehen. Und es gibt auch einen deutschen Film, der hat mich in der Sneak sehr angenehm überrascht. Der heißt Die Tür, wer so ein bisschen auf Mystery steht. Und das ist eigentlich ein völlig untypischer deutscher Film. Wirkt eigentlich sehr amerikanisch, ist aber irgendwo in Berlin gedreht. Und da geht es halt darum, dass es da so eine Tür gibt. Und wenn man da durchgeht, dann wandert man halt so durch Zeit und Raum und kommt an einer anderen Stelle wieder raus. Und führt halt dazu, dass nach einem Unglück, er geht dann durch die Tür und er hat halt die Möglichkeit, reist halt in der Zeit zurück und kann das Unglück verhindern. Das Dumme ist nur, dass es ihn ja zweimal gibt, ja, weil er in die Vergangenheit gereist ist. Das heißt, er muss erstmal sein zweites Selbst umbringen und so. Ist ziemlich abgefahren. Also die Tür auch sehr empfehlenswert.
Dann kommen wir jetzt zur letzten Serie des Abends. Wie schon angekündigt, wurde die ja beworben mit, wäre für alle diejenigen was, die HBO oder BBC Erfolgsserien mögen, Zeit der Helden nennt sie sich. Es ist eine im Rahmen einer Arte SWR3 Themenwoche Midlife ausgestrahlte neunteilige Fernsehserie gewesen, wobei auf den DVDs die Folgen zusammengefasst sind. Also du hast dort immer am Stück so eine Stunde 30 oder irgend sowas in der Drehe. Aber wie gesagt, per se sind es 9 Episoden, wobei die Handlungslänge zwischen 30 und 45 Minuten so ein bisschen variiert. Echtzeit, das heißt, die ganze Serie beginnt 20:16 Uhr und nach der Gesamtspieldauer seid ihr dann quasi am Ende der Zeit. Das heißt, in der ersten und zweiten Episode, die quasi in einem Film zusammengefasst worden ist, geht es 20:16 Uhr los und in der zweiten Episode dann um 22 Uhr und wir schauen in ja das doch recht alltägliche und normale Leben von primär zwei Familien. Auf der einen Seite haben wir die Familie Brunner, den Elektroinstallateur Arndt, der von Oliver Stokowski gespielt wird, kenne ich persönlich vom Ansehen her. Ich könnte ihn jetzt nicht direkt zuordnen, woher, aus welchen Serien. Ich habe ihn dort gemocht, aus der Serie. Seine Frau Mai, gespielt von Julia Jäger, sagt mir rum wieder überhaupt nichts. Die Kinder dann sowieso nicht. Also es gibt ja noch den Sohn Ben, der ist 14. Im Piloten oder in dem Pilotfilmchen wird so ein bisschen klar, dass er anscheinend ja, sich outen will, also er so ein bisschen in Richtung schwul geht. Dann die Tochter ist 18, Paulina, gespielt von Jasna Fritzi Bauer, eine sehr sympathische, die in einem Altersheim arbeitet. Mit so Demenzkranken älteren Persönlichkeiten, die dann ein bisschen eigenwillig die Medikamente einfach mal absetzt und da ist gerade so Osterzeit und dann mit den zwei älteren Damen, die dann die Ostereier anstreicht und dann aber mit denen über die, ja, ihre Familie, ihre Probleme redet, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht so richtig antworten, aber sie merkt dann auch, als die Tabletten abgesetzt worden sind, dass so ein paar klare Momente kommen. Dann immer mal so ein Schwank in die Nachbarschaft sozusagen. Dort ist ein kinderloses Ehepaar. Zum einen der selbstständige Lichtgestalter Gregor, gespielt von Thomas Leube. Dann seine ganz nett anzusehende Frau Sandra, gespielt von Inka Friedrich. Die wollen eigentlich nur in den Urlaub fahren, besuchen die Brunners noch mal kurz, so quasi Hausübergabe. Ja, diese Alltäglichkeiten, ne? Also trinken dann noch einen kleinen Cognac oder irgend sowas, wobei der Vater, also der von den Brunners, sein Sohn erstmal nochmal die vorhält, dass, also er wurde das ein bisschen getrunken hat, aber ist dann am Ende nicht so. Wir wollen in den Skiurlaub fahren, haben einen besten Freund, der eigentlich nur zu einer bestimmten Zeit kann, der so, was ist denn der eigentlich, so Eventmanager, Christoph heißt der, gespielt von Patrick Hein, zu viel zu tun hat, um überhaupt irgendwie ein Leben zu haben, engagiert also für den Urlaub eine Escortdame, die Katharina, gespielt von Paulina Roschinski. Ihr merkt also, es ist eigentlich so diese ganz alltägliche, triviales Umfeld, in dem sich so das Leben der einzelnen Person entfaltet. Klingt auf den ersten Blick irgendwie ziemlich langweilig und öde, dachte ich am Anfang auch. Ich bin da mit einiger Skepsis rangegangen. Aber ich muss sagen, es war dann gar nicht so schlecht, wie ich es eingestuft hätte, für mich zumindest. Interessanterweise, trotzdem, dass es so eine Echtzeitserie ist, entwickelt sich so eine gewisse Dynamik durch dieses Hin und her schalten quasi zwischen den einzelnen Schauspielern und diesen Orten, wird es in gewisser Weise auch nicht langweilig. Also man erlebt immer so stückchenweise, was denn mit den einzelnen Charakteren passiert. Zum einen, wie gesagt, mit den Kindern, wie die ihr Leben führen, dann die Eltern, dass der Vater der Brunners halt irgendwann so ein Swimmingpool versucht zu organisieren, den bei Nacht und Nebel irgendwo ganz dubios sich zulegt. Wobei auch nicht so ganz klar ist, ob der das Ding nur in Schwarz gekauft hat oder ob das einfach nur der das nachher als gestohlen meldet. Und du hast auch diese Nachbarn, die eigentlich keine richtige intakte Beziehung mehr führen, denn unmittelbar nachdem sie quasi von diesem kleinen Freundschaftsbesuch, wo sie die Schlüssel abgegeben hatten für den Winterurlaub, nach Hause kommen, machen sie sich alle so getrennt essen. Die Frau geht wieder arbeiten, stürzt sich quasi wieder in ihr Leben. Und er ist halt so alleingelassen und weiß ich nicht. Da habe ich immer das Gefühl, dass er eigentlich nur den Nachbarssohn, den will er noch mitnehmen in den Skiurlaub, weil er selber irgendwie ein bisschen auf den Sohn steht und auch schwul ist. Ich weiß es nicht. Ann-Marie, wie kam dir das vor? Glaubst du, dass der irgendwie mit dem Sohn irgendwas anfangen will oder dass der irgendwie so was Seltsames
vonstatten geht? Nee, das glaube ich nicht. Ich denke eher, er sieht da so eben diesen jungen Mann und er so sieht, also habe ich so vielleicht, dass er seine Jugend da nochmal sieht, er ist jetzt Mitte 40 und verdient zwar ordentlich Geld, aber streitet sich halt nur mit seiner Ische und ist gar nicht so glücklich und kommt sich vielleicht auch alt vor, wenn da die Themenwoche Midlife-Crisis war und da, wenn er da eben zum Jungen in eine Disco geht und so, da kann er sich selber nochmal jung fühlen. So war das eher für mich.
Was ich positiv und deswegen hat es mich am Anfang auch nicht gleich so abgeschreckt, also ich finde, das Intro gefällt mir persönlich sehr gut, das ist ganz cool gemacht, auch die Anfangsmusik, obwohl gleich die erste Szene, Ann-Marie, kam dir auch da so ein bisschen Harry Potter-Feeling auf bei dir, weil du siehst eine dunkle Vorstadt, Straße, links und rechts Häuser, wo die Lampen so langsam angehen. Und das wirkte so ein bisschen wie so die Eröffnungsszene von Harry Potter, für mich zumindest.
Ja, stimmt. Kam mir jetzt nicht so in Sinn, aber hast recht, ja. Aber dieses eigentliche Intro war total cool. Oder ich fand es auf jeden Fall, dachte so, hoch, weil ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Und Mensch, was ja vielleicht doch was Cooles, weil das Intro fand ich ganz nett eigentlich.
Ansonsten habe ich immer mal so ein bisschen das Gefühl, die Art und Weise, wie das gedreht worden ist oder wie dann so die einzelnen Personen so interagieren, wirkt immer so ein bisschen wie Stromberg. Also zumindest vom Charakter des Settings, also nicht von der Lustigkeit, wie gesagt, es ist keine Comedy, es ist eher Richtung Drama, ein Familiendrama. Aber wie gesagt, am Ende des Pilot, es ist kein Pilotfilm, wie gesagt, die haben so eine ganz komische Aufteilung, auf den DVDs. Es ist die ersten beiden Episoden. Wenn du damit durch bist, ist es zumindest nicht so, dass du sagst, oh nee, also zumindest bei mir ging das so nie wieder und nein, danke. Mich reizt es schon, mal dort weiterzuschauen. Zumindest mein Favorit oder mein, ja, deswegen ich es gucke, ist halt diese Paulina Brunner, die im Altersheim arbeitet, weil die so eine ganz eigene Sichtweise der Dinge hat und letztlich ich mir nicht vorstellen kann, wie in so einer Echtzeitserie, wo es wahrscheinlich, wie gesagt, nur um 24 Stunden Spieldauer geht am Ende, wie viel man da reinpacken kann, wie viel an Charakterentwicklung da vonstatten gehen kann. Die Mutter ruft zum Beispiel bei ihrer Tochter immer an, ob sie denn über Ostern nur nach Hause kommt und du merkst aber, dass sie eigentlich gar nicht will und fängt dann noch so ein kleines Techtelmechtel mit einem anderen Zivi, oder was ist der in dem Altersheim, oder Betreuer, nicht Betreuer, ist auch relativ jung, dort an und du kannst dir, während du die Serie schaust, eigentlich die ganze Zeit nicht vorstellen, wie viel man an Handlung dort reinpacken kann, weil halt eigentlich gar nicht so viel Zeit vergeht. Und da war das doch schon eine ganz spannende, zumindest für mich, Dynamik, die ich dort nicht erwartet hätte in dem Format. Annemarie, wie sieht es bei dir aus? Ist es irgendwas, was du noch weiter gucken würdest oder eher nicht unbedingt?
Eher nicht unbedingt. Also es war jetzt für mich kein Totalausfall. Also irgendwie, ich wollte ja schon ganz gern wissen, Mensch, hier, worum geht's überhaupt? Und die Story ist auf jeden Fall mal eine gute Idee. So deutsche Serie, die halt so ein bisschen auf Echtzeit macht, wobei mich das total genervt hat, dass es so alle auf 5 Minuten haben so unten die Uhr eingeblendet und die hat dann immer so ein Klickgeräusch gemacht, wenn eine Minute rumging. Das hat mich furchtbar gestört und rausgerissen. Also fand ich unschön.
Aber das war doch, glaube ich, dann nur zwischen den, also wo quasi dieser Übergang in dem Film von Folge 1 zu Folge 2 war, oder war die Uhr immer mal drin?
Ja, die war immer mal drin. Okay. Ich fand es manchmal viel zu sehr overacted, also da war es viel zu übertrieben. An manch anderen Stellen fand ich es irgendwie merkwürdig geschauspielert, also wenn sie irgendwie, du hast schon recht, irgendwie soll es ja schon so, kam irgendwie schon das Stromberg-Feeling oder eben, das ist ja ganz normale Menschen, also wir haben die Hausfrau mit ihrem Klempnermann oder Installationsmann, also es sind jetzt auch keine...
Elektroinstallateur.
Genau, ich will das damit nicht abwerten, ich wusste nur den Titel nicht. Also ist halt normale Mittelschicht, gut, das befreundete Paar, die leben nur ein bisschen die haben einen anderen Standard, sieht man dann auch was an der Wohnung, aber was ich eigentlich sagen wollte, sind halt schon ganz normale Durchschnittsdeutsche, die eben mit Mitte 40, mit dem Alter kämpfen und versuchen damit zurechtzukommen, das irgendwie kompensieren wollen. Aber irgendwie haben die Schauspieler irgendwie total angenervt nach einer gewissen Zeit und nee, und da wollte ich das dann einfach nicht mehr sehen. Ich habe jetzt diesen Pilotfilm, der wohl aus 2 Folgen bestand, von der DVD gesehen, aber mich hebt es überhaupt nicht an. Ich will überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht. Hätte man vielleicht doch irgendwie besser machen können, ich weiß nicht. Also,
Deswegen fand ich es ja ein bisschen mutig, dann auch wirklich zu schreien, also sich so zu vergleichen mit HBO und BBC-Serien und das habe ich auch nicht gesehen. Also ich sage mir immer, wenn einer das schon so bewirbt, dann ist da wahrscheinlich irgendwas im Argen und so bin ich auch rangegangen. Dafür war ich positiv überrascht und ich gucke vielleicht mal noch ein bisschen weiter, mal gucken, aber die Deutschen können es besser und das war nicht das Bessere von den Serien, so sag ich mal so. Wer sich durchgequält hat, ist ein gewisser Herr Alex. Du fandest es ja eher so einen ganz großen Fehlgriff, oder?
Also ganz großer Griff ins Klo war das auf jeden Fall. Also das war unglaublich langweilig. Das war noch langweiliger als die französische Serie. Ich bin aber mal offen raus jetzt. Da ist ja gar nichts passiert. Mich hat das überhaupt nicht abgeholt, in keinster Weise. Von der Story nicht. Schauspieler, ja gut, sind halt Schauspieler, aber die haben halt, glaube ich, keine spannenden Rollen geschrieben bekommen. Ich weiß gar nicht, wo das hinführen soll. Also das würde ich gerne mal wissen, wo das enden soll, so eine Geschichte. Und ich habe auch keinen wirklichen roten Faden da sehen können oder erkennen können, was jetzt eigentlich die Aussage des Regisseurs ist. Also ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, das hat für mich überhaupt keine Spannung gehabt, keinen Sinn, dass man das guckt. Also,
ich sehe gerade, der Untertitel schon. Ist eine Woche, eine Familie, eine Krise. Also geht es wahrscheinlich doch länger als diese 24 Stunden, wo ich erst dachte. Aber dann wird es wieder.
Aber es sind doch nur ein paar Folgen, oder?
Ja, deswegen. Dann wird es wieder mit der Echtzeitserie eigentlich nicht so richtig funktionieren. Ja, das verstehe ich doch nicht so ganz. Wie gesagt, wir haben nur die erste Folge auf DVD geschaut. Vielleicht gucke ich noch mal ein bisschen weiter, aber.
Ja, vielleicht ist es irgendwie so ein neues Experiment, was man mal gewagt hat. Ist ja auch schön, wenn man mal was wagt. Aber leider gewinnt man da halt jetzt bei der Serie nicht, ist meine Aussage.
Ach, vor allem, dass da Palina mitgemacht hat. Also.
Jo, die ist ja auch nicht jetzt der Topstar, der sich hier die
Ja,
Rollen
nein,
aussuchen
nein,
kann,
nein,
ne? Also, die ist
nein,
ja auch froh, wenn sie was
aber.
bekommt, mal.
Ja, naja, komm, die ist doch
Ach,
hier
hör
als
auf, die.
DJ. Nee, nee, nee,
Ja.
aber bei sowas. Also, ich glaube, die könnte schon irgendwo
Also,
eine
muss ich
Nähe.
mich
Die ist
mal
doch
outen?
jetzt
Woher müsste man die kennen?
von MTV Home,
Von den beiden
aka Neo Paradise.
MTV-Affen. Okay.
Ja, die war Assistentin bei Joko und Klaas und macht also hier, die ist doch jetzt beim neuen Tatort, spielt sie womit, wenn es auch nur eine Nebenrolle ist, aber das hat mich
Ja, aber
schon
Schauspieler kann
geschockt.
die auch nicht, die Frau. Tut mir leid,
Nee,
also
die
das ist
kann
total
überhaupt nicht
schlecht.
schauspielern, das war echt schlecht.
Ich kann die nicht, für mich
Naja.
war die neu, deswegen ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber ich habe auch MTV Home nie gesehen und da muss ich mich mal outen. Also wie gesagt, das ist halt ein Film von Kai Wesel. Joa, kann man, muss man nicht. Also es ist eher so ein eher durchwachsenes Urteil. Es ist ein interessantes Format, also allein deswegen gucke ich vielleicht mal noch ein Stückchen weiter. Ob es eine ganze Serie aushält, mein Interesse weiß ich nicht. Bis jetzt hat es, wie gesagt, über die ersten ein, zwei Folgen habe ich noch nicht Zeit gefunden, da reinzugucken. Es ist was Neues, wie gesagt, ich weiß, es gibt sicherlich welche, denen gefällt es unheimlich gut. Mein persönlicher Favorit in Schauspielern ist halt dieser Oliver Stokowski, den kenne ich irgendwie von früher. Ich weiß nicht, ob das ist das eigentlich ein.
Der hat zum Beispiel bei U571 mitgespielt. Der hat
Der
bei Das
kommt mir aber auch
Experiment
bekannt vor.
mitgespielt, bei dem Fernsehfilm. Das Experiment war ziemlich gut. Dann hat er bei Max Manus zum Beispiel, glaube ich, mitgespielt. Da habe ich ihn das nie gesehen. Da spielt er so einen deutschen Offizier.
Ja, also wie gesagt, das ist
Den
schon
siehst
ein
du eigentlich immer mal.
Charakterschauspieler. Das ist so, also der einer der Lichtpunkte neben, wie
Der hat sich
gesagt,
damals auch
der
bei Echte
Tochter,
Kerle mitgespielt.
die ich da sehr sympathisch finde, so eines der Highlights. Also in dem Fall lassen wir es mal offen. Also es ist ziemlich neutral, das Urteil, wenn man jetzt die ganzen Bewertungen zusammennimmt.
Naja.
Naja, es ist
Nee, ist
zumindest,
eher
du
negativ.
bist nach
Also.
unten, ich sage ja. Na gut, ja, mit negativer Aussicht. Neutral mit
Ich
negativer
bin auch nach
Aussicht.
unten, ne?
Ja,
Ich
du hast ja.
tendiere auch nach unten. Ich habe schon ein Stück gesehen, also, aber ich habe ungefähr eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gesehen. Und dann habe ich was? Das geht über eine Stunde? Okay, ich wusste jetzt nicht, dass das zwei Folgen sind auf einmal und so, aber pff, ich habe dann gedacht, nee, das halte ich jetzt nicht durch. Also, das war ja sowas von langweilig und langatmig. Also. Ich meine, wir kennen ja alle 24, wir wissen, wie man Echtzeit inszenieren kann, ja. Ich meine, gut, hier ist es halt in der Richtung inszeniert gewesen, dass man eben diese Familiengeschichten da zeigen wollte. Aber Leute, Mensch, wenn man keine Ahnung hat oder wenn man nichts zu sagen hat, dann kann man doch auch mal die Klappe halten. Dann muss man es doch nicht auf die Leinwand bringen.
Aber ich verstehe auch gar nicht, warum das Echtzeit sein muss.
Muss eigentlich nicht. Hätten sie es lieber ordentlich erzählt, ordentlich geschnitten, dass da Dramaturgie stimmt, dass da ein Spannungsbogen da ist, dann wäre das alles viel besser gewesen. Aber ich möchte gerne noch zwei Kritiken zitieren hier aus der Wikipedia zu dieser Serie. Der Stern hat nämlich geschrieben, fast jeder meckert über das Fernsehprogramm und wenn es etwas Tolles gibt, schaltet keiner ein, wie bei Zeit der Helden. Und die Frankfurter Allgemeine hat geschrieben, Midlife-Krise in Echtzeit. Zu bestaunen sind deutsche Durchschnittsmenschen und ihre Luftschlösser absolut sehenswert und super komisch. Haha. Also, das finde ich ja nun gerade nicht.
Vielleicht
Also,
sind wir einfach
absolut
nicht die
sehenswert.
richtige Zielgruppe dafür. Vielleicht muss
Wer
man
ist
in der
denn die Zielgruppe?
Midlife-Crisis sein. Na, ich habe da keine Ahnung. 40 plus?
Ach nee, dir hat's doch gefallen. Bist du gerade
Ich bin
in
gerade in
der
meiner Midlife-Crisis.
Midlife?
Nee, ich hab ja gesagt, ich war positiv überrascht. Ich bin davon ausgegangen, dass es Mist ist. Und es war für mich mehr als Mist. Also insofern,
Also
ja.
wenn ich es jetzt mal, wenn ich mal ein Ranking hier von der heutigen Episode, dann steht diese Klostersache wirklich ganz unten und dann kommt das. Also es ist nicht ein Totalausfall, aber es ist auch kein irgendwas Erwähnenswertes.
Hätte besser sein können. Aber gut, wir haben hier die DVDs zur Verfügung gestellt bekommen. Vielleicht sollen wir es nicht ganz so schlecht, sonst kriegen wir vielleicht keine mehr. Ja, aber oder Daniel, du hast die auch bekommen, oder?
Ja, ich habe die mit der Bitte um, also wenn ich sie einfach so
Genau.
zugeschickt bekomme, mit der Bitte, mir das anzugucken, dann darf ich da auch ehrlich sein.
Über eine Besprechung würden wir uns sehr freuen. Ich weiß
Ja,
nicht, ob die
denke, super
sich jetzt
aus
sehr
jetzt.
freuen. Ja. Aber gut, das ist halt so. Wir sind halt da ehrlich. Ich meine, wenn er uns was Gutes, dann loben wir das auch über den Klee. Aber das hat es
Oder
halt
bei
nicht mehr.
Kleingeld
Vielleicht
spenden.
haben wir es einfach nicht verstanden.
Ja, wie gesagt,
Ja, kann auch
ich
sein.
gucke vielleicht mal
Sag
noch
mal
eine
so,
zweite
ich.
Folge rein und wenn sich dann noch irgendwas
Ja,
tut,
wollte ich
werde ich
auch
euch
gerade
nochmal
sagen.
sagen. Vielleicht entwickelt sich ja noch irgendwas, was wir jetzt bei der ersten, wo es waren aber auch 90 Minuten, bei den ersten 90 Minuten nicht so gesehen haben. Man weiß es
Nee, es
nicht.
waren doch nur paar 70.
Oder 70? Ja, ich
Das
weiß es
ging
nicht
über eine
mehr.
Stunde. Also wesentlich über eine Stunde ging das doch.
Das wäre ja beides,
Ja,
Erika.
paar 70 sind auch über eine Stunde.
Das ist jetzt Mathematik, das versteht der Erik wiederum nicht so ganz. Aber komm, Schluss jetzt.
Willkommen beim Telebeleg rechnen.
Schlussstrich drunter. Das waren die vier Serien.
Luststrich.
Ein Schlussstrich, ja.
Ach, ein Luststrich.
Ein Luststrich für den Erik. So, nun aber nochmal in die schöne und geliebte Rubrik Retro-Serien mit einem kleinen Rückblick in das Jahr 1981. Dort kam eine meiner, sagen wir mal so, nicht Lieblingsserien, naja, vielleicht doch Lieblingsserien zumindest zu der Zeit auf den Markt beziehungsweise in das erste und wurde ausgestrahlt, der Androjäger. Ich muss zugeben, in meiner Kindheit ist das eine der Serien, die irgendwie in Erinnerung geblieben sind und ich habe immer mal drüber nachgedacht, zum einen, wie die Serie eigentlich wirklich hieß und zum anderen, ob es die denn mal irgendwann auf DVD geben würde. Und ich hatte Glück, vor kurzem kam sie auf DVD raus. Ich habe nicht bewusst danach gesucht, bin mehr oder weniger durch Umwege nur darauf gekommen, denn ich hatte ein Hörspiel gehört und da hat ein gewisser Lutz McKenzie mitgespielt, der sehr markant in seiner Stimme ist, in seiner Klangfarbe ist und habe geguckt, was er sonst noch so macht. Und da ist mir, wie gesagt, diese DVD-Box in die Finger geraten. Es ist eine Komplettbox, das heißt, er kriegt dort die komplette Serie. Es sind zwei Staffeln in dieser Komplettbox sozusagen auf DVD erhältlich. Es lief damals aber auch nur von 82 bis, naja, zwei Staffeln, ich vermute mal bis 84. Insgesamt 26 Episoden mit einer Gesamtspiellaufzeit von 650 Minuten. Alex, gab es denn bei dir irgendwas, was dich damals auch gefesselt hat, wo du ab und zu mal dran denkst, so was so quasi die Highlights deiner Jugend sind?
Ja, also da fällt mir auch spontan die Serie Ein Colt für alle Fälle ein mit dem Colt Sievers, der dann damals Stuntman war und immer tolle Sachen gemacht hat und mit seinem Auto immer über Hügel gesprungen ist und immer die waghalsigsten Sachen abgezogen hat und das war doch als Kind immer sehr spektakulär und ein großes Vorbild, wer zu viel gesagt, aber da hat man doch immer
mit Matchbox großen, alles nachgespielt.
Mit großen Augen davor gesessen und gesagt, Mensch, der kann aber tolle Sachen machen, der Colt.
Glaubst du, du würdest es heute auch noch gucken wollen oder ist das mehr so ein Ding? Also ich muss ja sagen, bei der Serie ist es bedingt so. Also ich habe es gerne geguckt und gucke es wahrscheinlich auch noch weiter zu Ende, aber manchmal gibt es bestimmte Serien, die man einfach irgendwie in der Kindheit lässt und dann nicht nochmal anguckt unbedingt. Aber weiß man halt hinterher erst, dass das Problem wahrscheinlich.
Ja, da käme es auf einen Versuch drauf an, aber ich weiß es gar nicht. Ich kann mich nicht mal genau an die Storys erinnern, ob das jetzt alles so mit Tiefgang war. Wahrscheinlich eher nicht. Aber also was ich sagen muss, was ich jetzt wieder mal, wenn man so krank ist und nicht auf Arbeit gehen kann und dann so ein paar Tage zu Hause ist, kommen ja auf den verschiedenen Sparten-Sendern, so wie Sci-Fi und so und Fox, immer Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert mit dem Picard und mit dem Riker. Und das kann man, muss man sagen, eigentlich immer noch ganz gut gucken. Also das ist unterhaltsam, ist zwar auch ein bisschen oldschool mittlerweile, aber das hat man damals ja auch bis zur Vergasung geguckt. Und das muss ich sagen, guckt man eigentlich noch gerne an. Also das ist auch nicht langweilig und sowas. Ist zwar klar manchmal ein paar doofe Sachen dabei, aber das ist eigentlich noch was man gut gucken kann. Das ist so eine Sache, wo man, was auch schon 20 Jahre alt ist, aber kann man super gucken noch.
Und dann also zu meiner Jugenderinnerung der Serie Astrojäger. Kurz, worum geht es eigentlich bei der Astrojäger? Klingt ja schon ziemlich abgefahren. Der besagte Lutz McKenzie spielt dort den Dandora Maya, einen Androjäger. Das heißt also, er jagt Androiden, die vom Planeten Drava gekommen sind und eigentlich nur auf der Erde sind, weil ihr Raumschiff quasi in der Nähe der Erde verunglückt ist. Und diese Androiden haben nun alle eine ganz besondere Aufgabe, beziehungsweise haben eigentlich nur eine Funktion, die sie permanent erfüllen. Und der Androjäger versucht quasi, diese wieder einzufangen, damit sie in der real existierenden Welt nicht auffallen oder beziehungsweise dass nicht bekannt wird, dass irgendwelche Außerirdischen auf der Erde leben. Natürlich kann der Chefagent und Androjäger Dandora nicht einfach mal so dort rumlaufen, sprich er ist quasi in geheimer Mission unterwegs und spielt auf der Erde nunmehr einen Polizisten unter der Leitung des Polizeioberrates Achim Striezel. Er ist auch ein relativ bekannter Schauspieler, ist leider schon verschieden, ein sehr markantes Äußeres. Habe ich mich gefreut, den wiederzusehen. Wie gesagt, ich habe den Piloten erstmal nur gesehen und bekam gleich wieder dieses alte Feeling von früher. Es macht immer noch Spaß. Man muss natürlich sagen, auch hier ist die Serie schon um einiges älter. Die Art und Weise, wie Science Fiction dort gepaart mit Comedy dargestellt wird, ist natürlich in gewisser Weise heute total veraltet. Das hat so diesen Orion-Charme. Also es gibt so eine Art Sonnenbank, in dem dann quasi die Androiden wieder nach oben gebeamt werden. Der wird durch so eine alte Klokette ausgelöst. Wer jetzt nicht weiß, was eine Klokette ist, der ist einfach mal zu jung. Ja, sowas gab es früher. Und auch sonst, der Charme dieser Serie ist immer noch vorhanden, keine Frage. Aber es gibt so Momente, wo man sagt, da merkt man schon, es ist halt älter. Gut, da sind nun 30 Jahre her, dass die Serie gemacht wurde. Allein das ist schon mal ein Grund. Aber es klappt halt immer noch, das Konzept. Und das finde ich erstaunlich. Deswegen finde ich es schön, dass es wieder nochmal aufgelegt worden ist auf DVD. Und vielleicht der ein oder andere, der da immer noch Spaß dran hat, kann da gern mal reinschauen. Kommt dir das jetzt doch wieder ein bisschen bekannt vor, Alex?
Nein, davon habe ich noch nichts gehört. Sagt mir absolut überhaupt nichts. War halt vor meiner Zeit.
Das ist sogar fast korrekt. Das ist aus den 80ern. Zumindest warst du da einfach noch zu jung. Aber ist auch so, könnte man sagen, ein Urgestein der Science-Fiction-Comedy-Unterhaltung aus der damaligen Zeit. Was noch sehr signifikant, um vielleicht die Serie noch weiter einzuordnen, vielleicht kennt der ein oder andere es doch schon mal oder hat es doch schon mal gesehen oder ist ein bisschen älter. Dieser Obermeister hat eine, so ein Art Gänseblümchen im Revers. Das ist so ein ganz hochmoderner Computer, mit dem er sprechen kann, mit dem er, wie heutzutage fast üblich, so mit der Stimme aus dem Off reden kann. Für die damalige Zeit wahrscheinlich ein Novum. Irgendwie ganz nett gemacht. Er hat aber auch ein Problem. Er kann nämlich überhaupt nicht mit Lippenstift auskommen. Das merkt man in der Pilotfolge auch gleich, denn da wird versucht, ihn zu küssen. Wenn er mit Lippenstift in Berührung kommt, muss er als Gegenmittel Unmengen an Senf essen. Das würde das wohl neutralisieren. Wie gesagt, unterstützt wird der Androjäger durch diesen kleinen Minicomputer. Also IZ ist eine ganze sympathische Geschichte und zumindest für die, die auch deutsche Serien gucken, ich weiß, Schweizer und Österreicher werden jetzt wieder stöhnen, aber tauchen dort auch noch Schauspieler auf, die zum einen vielleicht damals noch gar nicht berühmt waren, beziehungsweise es später erst wurden. Zum einen Lisa Fitz, Wolfgang Völz, Iris Berben, Jochen Busse und direkt im Piloten taucht jemand auf, der jetzt nun gut nicht unbedingt der Promi ist, aber doch eine gewisse Berühmtheit hat, nämlich Werner Schulze Erdel. Vielleicht hieß er damals noch anders, man weiß es nicht, durch den Doppelnamen ist es ein bisschen unklar. Aber der taucht dort so als Regieassistent auf, ganz verpeilt und auch das Klamottenäußere ist natürlich derzeit angepasst. Es ist manches mittlerweile vielleicht sogar wieder modern, aber doch schon ziemlich, ziemlich schräg. Trotzdem, gerade weil es halt so cheesy ist, weil es halt, die gute alte Zeit ist, macht es immer noch unheimlich Spaß, das anzugucken. Und trotz der Effekte, die so typisch 80er Jahre sind, also man merkt halt, es ist eine alte Serie, kann man, sagen wir mal, in Erinnerung gar nicht genug schwelgen, hat man einfach unheimlich viel Spaß damit. Die ganze Serie hat halt am Ende einen leichten Sci-Fi-Charakter, weil das Setting halt so vorgegeben ist. Und auf der anderen Seite eben immer dieser Hang zum Slapstick. In manchen Szenen mir schon ein wenig zu viel, wirkt dann wie gesagt so ein bisschen Laientheatermäßig, aber man muss es halt immer aus der Perspektive und der jeweiligen Zeit sehen und dann ist es ganz große Fernsehunterhaltung, zumindest für diejenigen unter euch, die so ein bisschen auf das alte Zeug stehen. Alex, wäre das denn irgendwas für dich oder ist es dann doch eher zu abgefahren?
Ja, also rein von deiner Vorstellung her reizt es mich ein wenig. Also ich würde schon mal reingucken, ob man dann da dran bleibt aufgrund dessen, dass es ja doch irgendwo oldschool ist. Denke ich eher nicht, aber ich glaube, ich gucke mir mal die erste Folge mal an, um einfach wieder mal reinzukommen und mal gucken, ob ich mich noch mehr dran erinnern kann als nur von deiner Vorstellung.
Ja, es ist wahrscheinlich wirklich so, man muss halt in der Zeit gelebt haben, wie du bei Cold Sievers wahrscheinlich, dass deine Zeit ist, obwohl ich das ja auch ganz gerne geguckt habe, schon irgendwie eine Verbindung haben. Ansonsten, wenn man so ganz noch nie was davon gehört hat, ist es vielleicht echt schwer. Oder man ist halt wirklich so ein Freund der Retro-Serie, dann könnte das irgendwie wieder passen. Ja. Na gut, nochmal so ein kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr mal früher als Kind eine Fernsehserie gesehen habt, wo immer ein Fernseher explodiert war, ja, dann war das genau diese Serie vielleicht. Macht jetzt bei euch dann da draußen Klick. Gut, das sollte also aus der Rubrik Retro-Serien für diesen Podcast gewesen sein. Was ich fast vergessen hätte, wer auch noch mitspielt und den sollte man nicht unerwähnt lassen, ist nämlich Willi Semmelrogge. Ja, Das ist der Vater von Martin Semmelrocker. Vater wie Sohn, zwei begnadete Schauspieler. Was darüber hinausgeht, lasse ich ja vollkommen unkommentiert. Oder willst du dazu nochmal was sagen, Alex?
Der Martin Semmelrocker, der ist ja momentan nicht so in der wirklich guten Presse. Der hat ja früher ganz, eigentlich hatte ich den auch immer als sehr lustig und gut empfunden. Der hat ja auch gute TV-Filme gemacht. Zum Beispiel Bang Boom Bang, kann ich mich daran erinnern. Da spielt er einen ganz abgefuckten, coolen Typen.
Obwohl er da schon eigentlich den Charakter spielt, den er heute ja irgendwie mehr oder weniger verkörpert, ne? Also so ein bisschen.
Ja, ist richtig. Und wie gesagt, jetzt ist er ja wirklich irgendwo auf dem absteigenden Ast. Also man hört,
ist er nicht im Knast,
wirklich nichts Gutes. Er war, ich glaube, im Knast, ist wieder rausgekommen. Und ich glaube, der lebt irgendwo auf Mallorca, hat er irgendwie ein Häuschen und ja.
Lebt so von der Hand in den Mund oder so, ne?
Wahrscheinlich, vielleicht, wahrscheinlich, ja.
So oder so, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr dies tun, indem ihr einfach auf den Flatter-Button klickt oder wenn es euch keinen Cent extra kosten soll und ihr demnächst wieder mal bei Amazon was einkauft, nutzt einfach unseren Amazon-Affiliate-Button zu finden auf fortsetzungvolk.net oben rechts und bestellt einfach was Schönes für euch und vielleicht ist es ja die ein oder andere Serie, wie gesagt, Dein Wille geschehe, Zeit der Helden und Der Androjäger könnt ihr sofort auf DVD kaufen, wenn ihr das beabsichtigt, einfach auf die verlinkten DVD-Schachteln im Beitrag zu fortsetzungvolk.net klicken und dann kriegen wir einen kleinen Cent ab und könnt die Miete bezahlen. Und ja, dann verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Ach nee, Quatsch. Naja, eigentlich müsste man noch die DVD verlosen, ne?
Ach so, hier smashed oder so.
Wir geben euch mal die Chance, noch ein bisschen länger das zu machen und machen das beim nächsten Mal.
War eigentlich die Aufgabe? Was waren die Aufgabe? Die mussten dir
Serienempfehlung. Ich habe dir aber auch den Link schon geschickt, Erik.
Ja, pff, weißt du, wie es ist.
Genau, liest es nicht. Schon klar.
In diesem Sinne, ich bin noch nicht mal dazu gekommen, die dieswöchige Game of Thrones-Episode zu gucken.
Ja.
Tschüss.
Hier wird mir ein Wort abgeschnitten hier.
Hast du jetzt Tschüss gesagt, Erik?
Tschüss.
Ah. Der freudig strahlende Erik.
www.fortsetzungfolgt.net
So, Anne-Marie, Gossip-Luder, hast du denn neues Material für uns? Kerle, die Gossip ja nie lesen und nie anhören.
Nee, irgendwie nicht. Ich dachte, ich hätte mir was gespeichert, aber irgendwie ist gar nichts da.
Nicht mal News anderweitig? Gar nichts?
Nee, ich gucke dann mal, wenn ihr eine Serie vorstellt, gucke ich nochmal. Dann okay. Kannst du es ja vorne ran. Tut mir leid, aber ich habe gerade irgendwie nichts.
Hast du noch, so, warte mal ganz kurz, hast du noch News, Erik? Dann mache ich es bei dir erstmal.
Ich habe zwei, drei Sachen.
Okay, Anne-Marie hat nichts. Shame on you. Das kann aber nur der Erik wegmachen.
Was?
Woher kennen wir Hugh Dancy, den Profiler?
Ich habe ja an dem Tag, als ich mich hier auf den Podcast vorbereitet habe, habe ich ja zuerst Zeit der Helden angefangen, entnervt ausgemacht, Dein Wille geschehe, entnervt ausgemacht. How to Live with Your Parents habe ich geguckt, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt guckst du mal das noch an. Mal gucken, was das für ein Zeug ist. Und